glaube, es läuft, ne?
Tatsächlich.
Läuft das?
Geht noch. Aufzeichnung.
Geht noch?
Geht noch.
Geht noch.
Der Wahnsinn. Will denn jemand noch was zu trinken? Nee, wir haben alle, ne?
Wir haben alle was zu trinken, ja.
Das ist eine obligatorische Frage.
Super.
Dann machen wir erstmal.
Erstmal hier.
Ein bisschen Ruhe.
Ruhe!
Gut, gut, gut. Viel besser. Oh Gott, 36, ne?
Ich glaube schon.
Ging das so?
36,
ja, wenn man den vom 31.3 mitzählt, dann ist es, glaube ich, 36.
Okay.
Erstaunlich. Der Geek-Stammtisch.
Den gibt's noch.
Genau.
Und wir haben einen ganz besonderen Gast, auf den wir uns sehr gefreut haben.
Ja.
Ja, terminlich haben wir es ewig gedauert, bis das zustande gekommen ist.
Ja,
größtenteils unser Verschulden. Aber jetzt ist er da, der Pablo. Hallo.
Hallo zusammen.
Ach ja, und der Vollständigkeit, der Basti ist natürlich auch da.
Genau,
und
der Dirk auch.
Hallo.
Aber genau, nee, immer schön vorstellen. Vielleicht nochmal kurz, hier, Pablo hat Bier mitgebracht.
Das genau.
Mal, Prost.
Ja,
Prost. Hoffe, das hat man gehört.
Es ist irgendwie, was hast du gesagt, Berliner Hipsterbier, ne?
Münchner Hipsterbier.
München, oh.
Wird natürlich in Berlin gerne getrunken.
Aber Münchner Hipsterbier.
Es ist Münchner Hipsterbier. Crew Ale. Genau. Ihr habt da jetzt zwei, wo ich gar nicht ganz genau weiß, dass ihr im Moment in der Hand habt. Im Kühlschrank liegt jetzt noch ein X2.0. Das ist so eine, das ist schon fast legendär. Aber
probiert's
aus.
Das hier ist lecker. Ich habe das Munich Summer. Ist gut.
Was ist das hier? Crew Republic?
Roundhouse-Kick.
Ja, ja, genau.
Da hat auch ein bisschen mehr Umdrehung. Ne?
9,2.
Cool, genau. Ja. Kann man irgendwie bei denen online bestellen. Aber ich bin nicht bestochen, ich mache jetzt nur so.
No, die Provisionscode bitte,
ja, genau,
Pablo23 und dann bei der Bestellung angeben.
Ja, auf jeden Fall schön Bier zum Podcasten, was kann schief gehen, ne?
Zum Stammtischen.
Ja, Pablo, dann erzähl doch erstmal was zu dir und dann kommen wir wahrscheinlich auch ruckzuck dazu, warum du überhaupt hier bist.
Okay, alles klar, mache ich gerne. Ja, zu mir. Was prägt mich? Wo komme ich her? Warum sitze ich hier? Ich habe recht früh mit Computern angefangen, glaube ich. Ich habe mit 4 das erste Mal vor so einem Ding gesessen, habe natürlich nicht verstanden, was das ist. Der Schneider CPC von meinem Vater, habe dann mit 7 den ersten eigenen Geschenk bekommen. Bin dann da so reingewachsen, glaube ich seit 95 das Internet, habe mich 99 mit einem Unternehmen selbstständig gemacht, damals noch alleine und bin heute in der glücklichen Situation, ein Softwareentwicklungsunternehmen mit ein paar Mitarbeitern zu haben. Wir programmieren hier in Köln Software, das ist so das der eigentliche Schwerpunkt, haben in den letzten Jahren aber auch einiges im Bereich Telekommunikation gemacht, so, ja. Und deswegen habe ich mich mit Telefon beschäftigt. Also ich komme eigentlich von der Computerseite, habe mich dann mit Telefon beschäftigt, was ja bis so vor 10 Jahren eigentlich wenig miteinander zu tun hatte. Und ja. Genau. Und ja, und dann sind wir halt so, haben uns von der IT-Seite den Telefonnetzen und der ganzen Telefonie
genähert. Wie bist du da auf Telefon gekommen oder wie seid ihr da auf Telefon gekommen?
Gute Frage. Ich glaube, immer die Augen offen gehalten und so bei uns ging das mit VoIP 2004 los, also ziemlich genau vor 10 Jahren.
Mhm.
Und das war halt irgendwie da das neue heiße Ding. Also weiß ich nicht, 3-4 Jahre später wären es wahrscheinlich die Apps gewesen oder so. Also es ja, hat sich da halt gerade angeboten. Ja, haben uns irgendwie umgeguckt. In Open Source konnte man das dann halt irgendwie machen, weil Telekommunikationstechnik traditionell, gerade wenn man es im größeren Maßstab machen wollte, war immer unglaublich teuer. Und das erste Mal gab es mit Asterisk eine Open Source Software, mit der man Telefonvermittlung machen konnte. Das Projekt, glaube ich, ist aus 1999 wurde es begonnen.
Okay.
Und es wurde dann halt so 2004 ein bisschen größer. Zipgate kam auf den Markt, das muss um den Dreh gewesen sein. Also das waren so die ersten Schritte. Es kam eine neue Technologie auf uns zu.
So haben wir uns, glaube ich, auch kennengelernt. Ne? Irgendwie so also da wusste ich auf jeden Fall, dass du was mit Telefon machst. Mhm. Ich glaube, das war bei der ersten Ruby User Group Köln-Bonn im alten C4. Irgendwo, ich weiß gar nicht wo. Irgendwo weit weg.
Fenloer Straße.
Ja, genau,
Fenloer Straße. 86,
ja, glaube ich. Ja, genau.
286? Genau. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ich war da mal aktiv. Ich war mal 2,5 Jahre beim C4 so lokaler Member und so. Das hat mich durchaus mitgeprägt. Also ich sehe mich ja einen starken Open Source und so IT-Security, also ein bisschen IT-Security, Datenschutz. Das sind schon auch so ein bisschen mit meine Themen.
Genau.
Da,
ja.
Richtig. Ja, das war noch Zeiten.
Apps habt ihr aber auch schon entwickelt. Ja, haben wir auch gemacht, aber eher nach der Telefoniezeit. Also wenn wir da später vielleicht noch ein bisschen Zeit haben, erzähle ich da auch gerne noch was so technologisch.
Das eben angesprochen,
was du möchtest.
Ja, genau. Ja, nee, da kann ich auch irgendwie später gerne noch was zu erzählen.
Und einer da, also dein erster Mitarbeiter war ja auch schon mal bei uns zu Gast, ne?
Genau.
Der Moritz.
Ja,
auch vom Tellerwäscher zum Lisp-Entwickler.
Ja, genau. Und auch eine der
25 ist
ja das, genau. Sehr, sehr beliebten Folgen.
Ja.
Schon gehört, Leute haben wegen der Folge angefangen, Lisp zu programmieren.
Cool. Tatsächlich?
Ja, ja. Das der Paul von Railslauf hat deswegen
angefangen. Oh, den hätte ich ja schon so eingeschätzt, als wäre er schon längst dabei gewesen. Nee,
der hat das deswegen angefangen.
Abgefahren. Mit dem habe ich gestern Abend nämlich noch gesehen. So klein ist die Welt. Okay, und das ist ein Detail, das ich noch nicht wusste. Ich wusste, dass der auch auf den Lisp-Zug gekommen ist. Der macht, glaube ich, heute gerne Clojure. Und ja, das mit Moritz ist echt eine tolle, tolle Sache. Moritz ist seit 2006 im Unternehmen. Ja. Genau, und war dann zwischendurch mal kurz weg. Ein Startup, der es ihn abgeworben hat, aber die tolle glitzernde Startup-Welt war dann, hat halt auch alles so, hat auch seine Schattenseiten und dann ist er zurückgekommen, ist inzwischen Entwicklungsleiter bei der Bevuta und ein prima Kerl, kann richtig was und es war tatsächlich so, ich habe mit ihm gechattet, also ich hatte ihn über so ein Webboard, hatte ihn im Webboard gefunden, habe mit ihm gechattet und dann wurde irgendwie klar, ey, der ist cool und und habe ihn dann gefragt, was er zu der Zeit macht und da hat er tatsächlich in der Sushi-Bar Teller abgewaschen.
Okay.
So geil, super, super abgefahren. Echt eine Geschichte, die ich auch immer wieder und auch sehr gerne erzähle, weil sie irgendwie so schön ist und aber ein prima Kerl, einer der intelligentesten Menschen, die ich kenne, hat dort irgendwie Teller gewaschen.
Ja. Was für eine Verschwendung.
Ja, das war auch ganz klar mein Eindruck. Und das ist jetzt auch ja bald 10 Jahre her. Jetzt haben wir 2005 im nächsten Jahr, wird's 2015 natürlich.
Ja,
nächstes Jahr wird's 10. Also
ja. Ja, nicht schlecht.
Zeit
nicht
vergeht. Schlecht. Ja.
Okay,
auch also kein Startup mehr.
Telco macht, Startups seid ihr, weiß Gott nicht mehr. Das ist
Waren wir, glaube ich, auch nie so richtig, weil Startup ist ja eigentlich so eine ganz konkrete Idee, die man möglichst schnell zum Erfolg führt und dann am besten das Unternehmen für viel Kohle verkauft.
Ja.
Das war eigentlich nie die Idee. Also das Business, was ich angefangen habe, war ein sehr konservatives, halt so allgemeine IT-Dienstleistungen, später dann klarer Fokus Softwareentwicklung und die so eine ganz scharfe Geschäftsidee mit der Idee von einem Exit, die hatte ich nie und das ist auch, dafür ist diese Firma viel zu sehr mein Baby und die Mitarbeiter wie Moritz zum Beispiel mir viel zu wichtig, als dass ich jetzt sagen würde, die verscheuere ich und das kann ich mir gar nicht vorstellen.
Das kommt wahrscheinlich auch ein gutes Stück dadurch, also wahrscheinlich durch die Einstellung bist du auch so wie sagt man, hängst du so auch an Open Source und bis in, also das liegt ja auch im Herzen und ist wahrscheinlich dann auch eher schwierig, wenn man so ein klassisches Startup-Idee verfolgt.
Klasse, ich weiß nicht, ob da.
Ja, wir müssen
das ist einfach hip.
Ja, also irgendwie, das heißt alles Startup jetzt. Und,
genau. Das kann man ja auch nebenbei machen. Also es ist durchaus so, dass ich eine ganze Menge Ideen habe und auch immer mal gucke, ob ich nicht mit anderen Leuten was zusammen mache. Ich bin noch an einem Ding beteiligt, das was im Bereich Onlinehandel macht, also selber, also nicht nur IT, sondern also nicht nur die IT drumherum, sondern tatsächlich Produkte online verkauft. Also man kann da investieren. Ich engagiere mich seit neuestem am Startplatz. Es gibt am Startplatz jetzt seit kurzem durch mich eine IT-Sprechstunde. Also wenn sich jemand in Sachen IT beraten lassen will, welche Datenbank nutze ich für mein Startup, welches Framework, welche Plattform, worauf muss ich achten, was bedeutet Security, was bedeutet Datenschutz, also wer solche Fragen hat, kann gerne irgendwie auf die Startplatz-Webseite gucken und zu mir kommen und sich eine Stunde lang kostenfrei beraten lassen. Kann ich dann
da hast du wahrscheinlich vielen Leuten einen großen Gefallen getan, dass sie da nicht einfach ziellos umherirren und jeden anquatschen, der nicht die Kopfhörer auf dem Ohr
hat. Sieht aus wie ein Entwickler. Moment mal, warte mal.
Das ist cool. Das ist
gut. Ja, genau. Selber bin ich ja kein Entwickler, aber ich glaube, ich habe ein ganz gutes Querschnittswissen. Ich bilde mir mal ein, ich habe das verstanden, wie so Computer funktionieren.
Das heißt, du hast kein Commit-Bit mehr bei euch. Du darfst nicht mehr.
Also ich hab immerhin die.
Also
die
kommst Hand- du nicht dazu oder hältst du dich da aktiv raus oder was ist so deine?
Also ich hab tatsächlich schon noch die Pfoten auf der Konsole, also einen Service neu starten oder sowas, da tue ich mich nicht schwer. Oder auch mal eine VM oder so. Also ich komme eher von der Admin-Seite. Und das ist einfach das Management von diesem Unternehmen. Also wir sind inzwischen 20 Mitarbeiter. Wir müssen immer gucken, dass neue Aufträge rankommen. Wir müssen gucken, dass die Projekte ordentlich gemanagt sind, so dass der Kunde auch zufrieden ist, weil 20 Entwickler einfach vor sich hin programmieren lassen. Das geht halt bei der Größe einfach nicht mehr.
Ja.
Und deswegen ist da relativ viel Overhead. Und ich habe einfach Leute, denen ich da sehr gut vertrauen kann. Also bei der Konzeption bringe ich mich sehr stark ein, ohne dass ich da den Leuten irgendwie versuche, Vorgaben zu machen, weil ich weiß, dass das andere doch besser können. Aber dafür gibt es Moritz und dafür gibt es diese Position des Entwicklungsleiters, der da der
ja, du
der
musst das ja auch mit steuert. Drin sein, ne? Weil sonst weißt du ja gar nicht mehr, was passiert. Ne?
Ja, absolut. Und das ist auch das, was mich interessiert. Ich komme ja von der Technik und ich sehe mich halt irgendwie gar nicht als Schlipsi. Also ich trage so einen richtigen Anzug trage ich einmal im Jahr, ein Jackett, vielleicht 5 oder 10 Mal im Jahr. Ja, also das ist, meistens laufe ich in der Firma rum und versuche irgendwie Input zu geben, ohne dabei den Leuten auf den Keks zu gehen. Ja. Also das ist schon, also ich habe schon viel Spaß in der Technik und wie gesagt, ich denke, so ein ganz gutes Querschnittswissen halt von Telekommunikation, wie funktioniert das Internet, wie tickt so ein Computer, wie mache ich Prozesse in IT, weil so ein Computer ist halt viel mehr als eine digitale Schreibmaschine, wie er halt oft immer noch genutzt wird. Also wenn ich mir gucke, wie Verwaltung Computer verwenden, da stehen mir die Haare zu Berge.
Das glaube ich.
Ja, weil Computer können so viele tolle Sachen und Formulare durch die Gegend schicken, ist halt irgendwie zum Drucker schicken. Ausfüllen, wieder einscannen, per E-Mail weiterschicken, faxen, Telekommunikation. Ja, schon. Ja.
Du wolltest ein bisschen mehr über Telefonen erzählen heute.
Über Telefon, ja genau. Also genau, darüber wart ihr auf mich zugekommen.
Genau.
Dirk meint ja irgendwie hier kennengelernt bei der Ruby User Group, also Programmierkontext, aber für ihn war ich immer der Telefon-Guy, was ich interessant finde, weil gerade auf der Ruck, was? Aber gut.
Ich glaube, ihr hattet auch da mit Rails damals irgendwas gemacht und irgendwas, ein Frontend für Telefonkram, irgendwas Abgefahrenes, wo ich nicht wusste, was ihr tut und es klang irgendwie ziemlich abgefahren.
Alles klar, okay, cool, kommt noch. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ja, genau, ihr hattet mich wegen Telefon eingeladen und da habe ich mir natürlich mal ein bisschen überlegt, was kann man eigentlich erzählen und ich dachte, vielleicht ist die Geschichte des Telefons so für einen Einstieg. Also ich kann gerne noch später erzählen, was wir konkret mit Telefon gemacht haben.
Ja, aber die Geschichte ist immer gut.
So, genau, fangen wir vorne an, weil ich glaube, für viele Leute ist Telefon, mein Eindruck, ein mysteriöses Ding, weil irgendwie, man nimmt halt den Hörer ab, man wählt eine Nummer, aber was dahinter eigentlich passiert, also weder wo es herkommt, das Telefon, noch was technisch da passiert.
Viele der Hörer wissen vielleicht auch gar nicht mehr, dass man mal einen Hörer abhebt. Musste irgendwann.
Wählscheibe. Ich hoffe, ich vergesse sie gleich nicht. Ja, gut. Also, so Datenfernübertragung quasi. Also, das hatte später eine andere Konnotation, aber darum geht es ja eigentlich. Wir übertragen Informationen über lange Strecken und das hat mit Samuel Morse begonnen. Ja, der hat halt das Morse-Alphabet und das Morsen erfunden. Und interessant dabei, ich weiß nicht, ob ihr euch das schon mal klar gemacht habt, das ist ein digitales Verfahren, digitaler Code. Ja, kurz lang. Es gibt zwei Zustände. Ja. Also das heißt, der hat irgendwie, ich glaube 1837 war es, also relativ frühes 19. Jahrhundert, fast 200 Jahre her, hat er irgendwie ein digitales Datenübertragungsverfahren entwickelt und angewandt. Da das Besondere, du hast halt eine sehr kurze, sehr geringe Datenrate und sehr klare, prägnante Informationen. Ja, du hast halt irgendwie diesen Tut und ein Tut und das kann man sehr gut unterscheiden. Das heißt, das geht auch über schlechte Leitungen und sowas und wird deswegen quasi teilweise auch heute noch eingesetzt. So Unterseeboote zum Beispiel, die haben extrem, extrem, extrem niedrige Datenraten. Also sowas wie 50 Baud wäre viel.
Okay.
Ja, also da geht's tatsächlich, kannst eigentlich nur noch schicken, Atomrakete raus oder nicht, aber viel mehr ist halt auch so eine sehr binäre Kommunikation. Also wenn du, es gibt bis heute Anwendungen, wo du halt sehr, sehr, sehr geringe Datenraten hast. Ja, dann ging es weiter mit einem Deutschen, wo Samuel Morse herkommt, weiß ich gerade gar nicht, aber Philipp Reis, ganz wichtige Figur in der Geschichte des Telefons, der hat tatsächlich die erste Übertragung der menschlichen Stimme über einen Draht realisiert. Der hat, glaube ich, als Resonanzkörper eine eigene alte Geige verwendet und so. Also da hängt halt auch quasi der erste Lautsprecher und solche Geschichten. Okay, also das war zu der Zeit nicht erfunden. Also man konnte da nicht in die Elektronikkiste greifen und mal was zusammenstecken, sondern das musste man sich halt alles selber herbeiführen. Dann kann man sich vorstellen, dass so eine Apparatur nicht unbedingt anwenderfreundlich ist. Es marktkompatibel gemacht hat, natürlich ein Amerikaner.
Selbstverständlich.
Wer sonst? Genau, Alexander Graham Bell. Reis war so in den 1860er Jahren, Bell war so in den 1870er Jahren. Und dann hat Bell hat das erste kommerzielle Telefon gebaut, was glaube ich aber auch noch eher wüst aussah, also mit dem, was wir heute kennen und auch was wir so aus den Western kennen und so, hat das noch nicht so viel zu tun gehabt. Auf jeden Fall, Bell, geschäftstüchtig wie er war, hat dann im Jahr 1985 die American Telephone and Telegraph Company gegründet. Vielleicht habt ihr eine Idee, unter welchem Namen man die heute kennt.
AT&T wahrscheinlich.
Ja, AT&T, genau. Also
Ja, das ist krass, wenn man sich das nochmal so klar macht, wie lang es diesen Laden schon gibt.
Ja, und was die teilweise auch gemacht haben, da komme ich nämlich gleich auch nochmal kurz zu, weil es halt uns und auch die Telekommunikation heute immer noch total ganz massiv beeinflusst. Das finde ich sehr spannend. Also insofern auch da die Geschichte, mir macht es immer viel Spaß zu sehen, wo die Sachen eigentlich herkommen. Genau, 1880er Jahre, also AT&T wurde in den USA gegründet, aber um den gleichen Dreh wurden hier auch die ersten Orts- und Fernverbindungen etabliert. Also das ging dann alles relativ schnell. Also in Deutschland gab es das dann auch. Damals alles handvermittelt, das Fräulein vom Amt, also man hat den Hörer abgenommen und hatte auf der anderen Seite erstmal einen Menschen, der einen dann gefragt hat, naja, mit wem wollen Sie denn sprechen? Und die hat dann so eine Art Bananenstecker genommen, also so wie man das teilweise so von der Audiotechnik und so kennt, also irgendwie einen Plug rausgezogen, woanders reingesteckt und hat dann tatsächlich zwei Menschen physisch miteinander verbunden von Hand. Also da gab es halt eine Leitung von Telefon A zur Vermittlung und die Vermittlung hat dann die Leitung auf Telefon B gesteckt und dann war man mit dem anderen verbunden über zwei Kupferleitungen. Dazwischen gab es Verstärker und so, die gab es später dann auch noch. Wie ging es weiter? Ich habe eben schon über händige Vorgänge und Automatisierung kurz angerissen. Automatisierung ging in der Telekommunikation extrem schnell. Nämlich direkt im nächsten und übernächsten Jahrzehnt sind sie dazu übergegangen, das zu automatisieren. Da kam dann nämlich die Wählscheibe.
Die Vermittlung
zu automatisieren, genau. Da kam dann die Wählscheibe ins Spiel. Also vorher brauchte ich keine, weil was hätte ich wählen wollen? Weil ich konnte nur abnehmen und hatte halt die Vermittlungsdame am Telefon. Die Wählscheibe ist insofern eine relativ spannende Geschichte. Ich ziehe die ja auf. Das ist so ein Rad, das ich aufziehe. Ich muss es immer hinten bis zum Anschlag. Also ich stecke den Finger in einer bestimmten Position rein, ziehe es hinten bis zum Anschlag. Und dann fährt es so langsam zurück und man hört so ein Tackern. Und das Tackern ist immer ein Kurzschließen der beiden Drähte. Ja, ich habe ja nur diese zwei Leitungen, die werden nach und nach kurz geschlossen und darüber werden die Zifferninformationen übermittelt. Also einmal kurzschließen ist eine 1, neunmal kurzschließen ist eine 9, zehnmal kurzschließen ist eine 0.
Ja.
Und auf der anderen Seite führt es dazu, dass ich eine Mechanik habe, einen Arm, der so ähnlich ist wie die Drehscheibe und sich in eine bestimmte Position dreht über diese Pulse.
Mhm.
Und der schließt dann halt am Ende quasi wieder eine Verbindung. Ja, und so wähle ich eine 1, dann wird auf der 1 die Verbindung geschlossen, dann geht das für den nächsten Hebdrehwähler. Dort wird dann wähle ich eine 2, zwei Positionen weiter, dort die Verbindung hergestellt. Und wenn ich die komplette Nummer gewählt habe, schließt er halt die Verbindung zum Telefon B.
Ah.
Das ist relativ simpel, aber natürlich eine riesige Erleichterung, geht viel schneller und man hat halt auch nicht mehr dieses Bottleneck der Frau, die natürlich dann irgendwann, wenn da zwei, drei Leute gleichzeitig anrufen, die kann sie halt nicht auf einmal bearbeiten.
Ja. Du brauchst ja immer
ein großer Fortschritt.
Die waren ja aber trotzdem ja nicht zentralisiert, ne? Also das war ja bei der manuellen Vermittlung ja auch nicht so, ne? Also du kannst ja durchaus, wenn du irgendwie weiter telefonieren wolltest, hast du ja durchaus ja mehrere Vermittlungsstellen
gehabt,
über die du gesprungen bist, oder?
Ja, korrekt. Manuelle Vermittlung habe ich in der Form halt nie erlebt, deswegen kann ich davon nicht so viel erzählen. Aber korrekt, das Ding ist, die Null hat eine besondere Bedeutung. Das ist die sogenannte Netzausscheidungsziffer. Also die ganze Telekommunikation hat natürlich Netzausscheidungsziffer. Genau, hast dann auch den Freiton und den Rufton und so. Also die Fachleute unterscheiden da ganz viele Formen von Signalisierung noch. Und die Null, wenn du eine Ortsnummer wählst, also wählst im selben Ortsnetz eine Rufnummer, hat die nie eine Null vorne. Mhm. Weil die Null bedeutet übergeordnetes Netzsegment. Also ich wähle im eigenen Netz eine Nummer, dann werden immer Verbindungen in derselben Vermittlung im Normalfall hergestellt und dann kommst du auch im gleichen Ortsnetz wieder raus.
Ja, wie so ein Escape-Character, ne?
Ja, genau so die Richtung. Und du wählst die Null und wirst dann quasi vom Ortsnetz auf das übergeordnete Fernnetz aufgeschaltet und wählst dann halt auch wieder als nächste Ziffer, also wählst die Null, die sagt eigentlich noch gar nichts über die Richtung, sondern nur übergeordnet und wählst dann eine 4 für Norddeutschland. Und dann wählst du noch eine 0 und dann weißt du ja Ortsnetz Hamburg. Und dann wirst du halt über diese weite Distanz im Ortsnetz Hamburg rausgeschaltet und dann geht halt wieder dieses Spiel los, dass für einzelne Ziffern einzelne Wählmaschinen angewählt werden. Und dann kommst du halt wieder am Ende.
Aber noch erstaunlicher finde ich, dass das ja international funktioniert. Ne? Also die müssen sich ja dann doch relativ gut international darauf geeinigt haben, wie das funktioniert. Weil wenn du noch eine Null wählst, dann bist du ja.
Ja, wobei noch du, eine Ebene genau, raus, ne? Aber das mit den Nullen ist ja immer nur aus der lokalen Perspektive. Also ich entferne mich, ich wähle die erste Null, verlasse das Kölner Ortsnetz, ich wähle noch eine Null. verlasse das deutsche Ortsnetz. Was nicht heißt, dass das aus den USA symmetrisch sein muss. Weil die Amis, glaube ich, ihrerseits wählen, ich meine, für internationale Verbindungen 001 vor und dann die Nummer. Also wenn eine Kölner Nummer aus deutscher Sicht mit internationalem Präfix hätte sie 00 für international, 49 für Deutschland und dann 221 für Köln. Aus US-Sicht müsste ich nachschlagen, aber ich meine, es wäre so, dass man genauso wie man hier 001 US vorwählt, wählen die ihrerseits 001 für international und dann 49 für den Ländercode und dann 221 für Deutschland. Das heißt, die einzelnen, genau, es ist asymmetrisch. Die einzelnen Regionen definieren ihren Space selbst und auch wie man in den reinkommt. Das Einzige, was international genormt ist, sind diese Präfixe. Wie 1 für Nordamerika. Das ist auch, die USA haben keinen eigenen Präfix, sondern die teilen sich den mit Kanada. Das ist auch der North American Numbering Plan, glaube ich. Ist okay. Auch, es gibt Wikipedia-Artikel, also wenn das interessiert, man findet super viel Infos. Genau, also die Nordamerikaner haben ihr eigenes Verfahren, wo dann auch in der Regel du feste Anzahl von Stellen hast in der Rufnummer. Also hier sind die Rufnummern ja unterschiedlich lang, historisch bedingt. Und in den USA sind sie im Wesentlichen hingegangen und haben gesagt, jede Nummer hat, ich weiß gar nicht, 10 Stellen oder sowas.
Ja,
also macht jeder sein eigenes Ding.
Die Nummern mussten doch dann präfixfrei sein, ne? Weil wenn du, weil also du, durch die Vermittlung konntest du ja nicht, also in eine Region reinspringen und dann wieder raus, weil du ja, also
genau. Deswegen ist die Null. Der
Präfix musste halt eindeutig sein.
Genau, also der muss halt ungleich Null sein, ja. Weil die Null ist halt, wie gesagt, für die Netzausscheidung, die hat halt diesen Escape-Charakter, hat halt diese Sonderfunktion. Deswegen, also in laufenden Nummern dürfte das vorkommen können, das tut halt auch nicht weh, weil wenn du einmal dich festgelegt hast, ich bleib jetzt im Ortsnetz, also die erste Ziffer von einer lokalen Rufnummer ist eine 1, dann kann die nächste eine 0 sein, weil dann springst du halt aus diesem Kontext nicht mehr raus. Dann bist du im lokalen Kontext bereits angekommen und dann kannst du da weitergeben. Deswegen kann Hamburg halt 040 haben, wobei die 0 eigentlich gar nicht Teil der Adressierung ist, also auf Hamburg gesehen, sondern die 0 ist nur, ich verlasse erstmal das Kölner Netz und springe dann nach Norddeutschland mit der 4 und 0 ist quasi die Basis in Norddeutschland, ist quasi das Default, ist dann Hamburg und dann geht's weiter.
Also die Nummer ist eigentlich 4-0 und dann irgendwas dahinter?
Ist eine Frage der Perspektive.
Okay.
Aber ja, man könnte es halt sagen, die 0 ist, um das lokale Netz zu verlassen und die 4 adressiert dann halt Norddeutschland, die 3 den ganzen Osten, Frankfurt, die 6, also man kann sich das auf der Karte auch ganz gut angucken. Also es ist einfach eine regionale Aufteilung, weil du halt früher wirklich physisch, hierarchisch geroutet hast. Ja. Also du hattest dann halt den Zweierbereich mit Düsseldorf und Köln, den Sechserbereich, Frankfurt.
Also würde man das heute erfinden, wäre das aber gar nicht mehr erforderlich. Da könnte man im Prinzip irgendwelche Nummern irgendwo
hinzuweisen. Ich würde behaupten, die Deutschen würden es trotzdem akkurat sortieren.
Machen, ja, heute, also wenn man
das war einfach eine technische Notwendigkeit, ne? Weil
ja, absolut.
Du musstest ja, musstest ja erstmal sagen, in welche Region du rein möchtest, in welchen Ort du rein möchtest und dann.
Genau. Was wir aber mit IP ja im Prinzip heute eigentlich auch wieder machen. Größerer Nummernraum und so, aber man versucht ja Präfixe auch regional zu routen. Also man versucht die Netze ja geografisch nicht zu klein zu machen, sodass halt Router bestimmte Präfixe erstmal in eine bestimmte Region schicken können und so. Also ist ein bisschen mit 4,3 Milliarden Adressen IPv6 mal außen vor gelassen, ist es natürlich nochmal eine andere Geschichte als irgendwie ein paar Millionen im Telekommunikationsnetz. Also das ist schon deutlich überschaubarer. Heute würde man tatsächlich eigentlich so E-Mail-Style-Adressierungen machen mit Domains und Usernamen. Ja. Das ist eigentlich das, was das die aktuellen Protokolle vorsehen. Aber genau, ich glaube, zu VoIP
kommen wir gleich noch.
So weit sind wir noch nicht.
Dauert noch ein paar Jahre.
Dauert noch ein paar Jahre. Wo waren wir denn? Ach genau, wir waren eigentlich bei der mechanischen Vermittlung irgendwie
gewesen. Genau,
Handvermittlung. Genau, Hebdrehwähler. Genau. Ja, okay. Später gab es dann noch, ich glaube, Edelmetall-Motordrehwähler oder sowas. Wie gesagt, alles Historie.
Ja, alles wenn ihr schwer sein, wenn
du da so ein ganzes
Haus voller Motoren und
ja, krass. Nee, absolut. Der ganze Kram ist super schwer und auch einfach braucht einfach ein riesiges Volumen. Also du kannst teilweise rauskriegen, wo die Vermittlungen in den Städten stehen, wenn man da mit der Zeit ein Auge für hat. Das sind in der Regel große fensterlose Gebäude und manchmal kann man so Tag der offenen Tür kann man auch schon mal reingucken. Ich war in Köln da auch schon drin. In verschiedenen, Köln hat mehrere und das ist, die sind weitgehend leergeräumt. Also da, du gehst da teilweise durch Hallen, wo dann noch so leere Racks stehen. Also es sind in der Regel halt keine Türen dran oder sowas, sondern das sind dann halt nur so Frames. Und du kannst dir halt vorstellen, wie da früher die Technik drin gesteckt hat.
Krass.
Und teilweise stehen die auch noch rum, denn zumindest bis vor ein paar Jahren war das so, ob das aktuell noch so ist, weiß ich nicht. Zumindest ist das, was man mir dazu erzählt hat, war, dass die vorgehalten werden für den thermonuklearen Krieg. Also das ist vielleicht auch nur eine Anekdote, weil es eigentlich sich zu gut anhört. Aber es ist tatsächlich so, ich habe selber gesehen, in der Vermittlung stand ein Rack noch mit mechanischer Vermittlungstechnik. Ja. Und das Ding ist natürlich, wenn du so einen elektromagnetischen Puls hast, die Dinger sind dagegen relativ unempfindlich. Mhm. Ja, die gehen dann vielleicht in die falsche Position, setzt du sie alle wieder zurück und dann tun die es. Ja. Wenn du so einen Computer einmal gecrashed hast, dann ist schlecht. So, genau. Ja, mechanische Vermittlung bis 1966 gab es dann aber auch noch Handvermittlung in Deutschland. Also bis 1966 gab es noch das Fräulein vom Amt. Danach wurde das weitgehend abgeschafft. Es gibt heute wohl noch Regionen in der Welt, also Auslandsvermittlung gibt es bei der Telekom noch. Du kannst das Fräulein vom Amt kriegen, wenn du bestimmte ausländische Destinationen erreichen willst. Ah. Weil deren Vermittlungstechnik wohl nicht so ist, dass die kompatibel wäre, sondern das muss irgendwie von Hand koordiniert werden. Okay. Ich vermute, die schalten dich dann auch ihrerseits wieder zu einem Operator dort.
Okay.
Also das ist noch, genau, das gibt es für einige Ecken in der Welt, gibt es das noch, aber in Deutschland ist die letzte Handvermittlung 1966 geschlossen worden. Ihr hattet vorhin ja schon richtig AT&T benannt, da gibt es noch einen netten Zeitpunkt, finde ich, ist 1969. Nämlich dort wurde an den Bell Labs, Graham Bell, nach ihm wurden halt die Bell Labs bei AT&T benannt und dort, wissen wahrscheinlich auch viele, wurde dann Unix erfunden.
Ja.
Und Unix prägt ja die Telekommunikation bis heute. Wenn man sich unsere aktuellen Smartphones anguckt, eure gehen direkt auf die Unix-Linie zurück. Meins ist so ein Derivat, sagt man da ja gerade nicht, ein Verwandter. Ja. Also das heißt, sowohl der Kern in iOS als auch in Android geht am Ende halt auf Entwicklungen bei AT&T zurück.
Das ist also schon krass.
Unsere Smartphones heute würden potenziell anders aussehen, wenn nicht Alexander Graham Bell 1885 AT&T gegründet hätte und da dann irgendwie in den 1960er Jahren schlaue Leute Unix erfunden. Ja, 1969 noch ein wichtiges Datum, das ARPANET wurde irgendwie initiiert. Das ging da los. Ja, wie ging es dann weiter? Auch schon relativ bald, 1975, ging es dann mit der digitalen Vermittlung los und digital gesteuerte Vermittlung gab es wohl schon vorher, das SS7-Protokoll. Und das SS7-Protokoll hängt später dann sehr eng mit ISDN zusammen. Mhm. Deswegen ist das ein wichtiger Meilenstein. Genau, was SS7 ist, wir nutzen das nämlich selber, da würde ich vielleicht gleich noch ein bisschen mehr zu erzählen. Das war 1975, dann ist in den 90ern, 80ern, finde ich, ein ganz wichtiger, irgendwie sich das vor Augen zu führen. Das war so die Modem-Ära. Ja, am Anfang noch Akustikkoppler, dann die Modems. Wir haben da nämlich dann Datenübertragung auf dem Telefonnetz gemacht. Ja, wir haben das Telefonnetz, das bestehende, genutzt und haben dort mit Hilfe von akustischer Modulation und Demodulation Daten übertragen. Also das Telefonnetz war mal das bevorzugte Datenübertragungsnetz, was heute ja ein bisschen anders ist.
Für alle, die da nicht wissen, wie so ein Ding aussah, der Film Wargames illustriert das ganz gut, wo der da so ein Telefon auf so ein Ding da legt und das Mädel auffällt, was tust du? Ja, die Computer reden jetzt miteinander.
Ja, genau, guck mal Wargames, das ist irgendwie ein super Film, kann ich sehr empfehlen, da sieht man Akustikkoppler, ich glaube in 23 sieht man auch einen, aber auch nur so ganz, ganz flüchtig. Genau, und später gab es das dann quasi integriert. Ein Modem ist am Ende halt auch irgendwie ein bisschen Akustikkoppler, ein bisschen Telefon in einer Kiste, kann man dann auch irgendwie vom Rechner ansteuern.
Schön zertifiziert von der Post.
Von der Post, genau, ja, richtig. Das kann ist eigentlich ein
interessanter irgendwas Punkt. Da anschließen?
Nee, anschließen ging gar nicht, weil das war eine hoheitliche Aufgabe. Du durftest früher, der Telefonanschluss in deiner Wohnung war ein verschlossener Kasten, nicht mit Stecker, wie man das später hatte, so TRE, wo man selber was ein- und ausstecken konnte, sondern das war fest verdrahtet, verschraubt.
Plombe dran.
Ja, Plombe habe ich zumindest selber nie erlebt, aber ich meine auch, weil es war tatsächlich eine Straftat, das Telefon ab zu klemmen oder ein anderes anzuklemmen. Ah. Ja, das muss man sich mal reintun.
Das ist schon krass, ne?
Ja.
Alle hatten dieses schönen grünen Telefon.
Ja, genau.
Genau, gemietet von der Post.
Gemietet von der Post. Ich habe das selber in den 2000ern selber noch gesehen, Rechnungen, Leute, die in den 2000ern noch gemietete Telefone von der Post, die immer noch einen 1,50 € für so ein grünes Ding, was teilweise auch nicht mehr da stand.
Und ich will auch gar nicht wissen, wie viele Omis es irgendwie gibt, die dann, die halt bis seit heute 20 Jahren da irgendwie ein, keine Ahnung, 150 mal abgeschriebenes Telefon da irgendwie stehen haben.
Ja. Und länger. Wir werden alt. 20 Jahre wäre ja schon in den 90ern
gewesen. Stimmt.
Ich vermute, das ist eher seit 30 oder 40 Jahren. Ja, aber ja, genau, sowas. Dieses Modem-Ding. Genau, ich glaube, in dem Zusammenhang ist irgendwie ganz interessant, wie sich das dann sehr schnell entwickelt hat, weil in den 80ern hatten wir die Akustikkoppler und die Modems, in den 90ern hatten wir dann die ISDN-Ära und da ging das mit dem Internet irgendwie los. Und dann hatten
wo ich gerade bei der Post war, wann gab es da
die Liberalisierung?
Den Wechsel, genau.
2007, wenn ich das gerade richtig... Ja, 97, sorry, 97. Ich komme immer mit den Jahrzehnten. Ich werde alt, Entschuldigung.
Aber auch 97 ist echt spät.
Ja. Das war dann die allgemeine Liberalisierung und damit wurde es dann, also ich glaube, das war schon ein bisschen früher, aber in den 90ern wurde das dann auch alles aufgeweicht. Auch die Datenübertragung mit Modems auf den Postleitungen war reglementiert. Man durfte nur mit bestimmten Datenraten. Also ich kann mich daran erinnern, ich glaube, zu der Zeit waren 9600 Baud, also das, was wir heute als 9,6 Kilobit bezeichnen würden. 9600 Baud waren damals, glaube ich, erlaubt. Mein Vater hatte ein Modem aus den USA mit 14,4 oder 19 und ein bisschen was. Und das wäre eigentlich, es hat niemand verfolgt, aber das wäre illegal gewesen. Also das durfte man nicht tun.
Ja, keine Geschwindigkeitsbeschränkungen auf den Autobahnen, aber auf den Datenautobahnen.
Waren auch nicht. Aber 9600 Baud sind doch keine 960 Kilobit, oder?
9,6, genau.
9,6,
ja, das
hat er gesagt. Ich hab grad 9600 Kilobit verstanden.
Nee, nochmal darauf hingewiesen, der Basti hat das starke Bier.
Nein. Also 9,6 Kilobit sind 9600 Baud, genau.
Ja, da kommen wir her. Also
nicht viel.
Ja, also genau. Also das ist
einfach ziemlich wenig.
Ziemlich wenig. Das ist alles eine Frage der Perspektive. So Fernschreiber haben wir mit 50 Baud gearbeitet.
Ja.
Also dagegen sind 9600 unglaublich viel. Aber wenn man da dann mal alleine nur den Inhalt einer Diskette drüber übertragen wollte, das war einfach eine andere Ära. Aber war auch spannend zu sehen. Ich habe tatsächlich auch die Mailbox-Zeit noch so ein bisschen miterlebt, wie das war, dass man sich dann halt ja per Telefon in einem anderen Modem eingewählt hat.
Ja.
Mit dem Internet hat man sich dann fürs Internet mit einem Modem in dem Internet eingewählt, also in einem Knoten, der einen dann mit dem Internet verbunden hat. Und in der Zeit davor hat man sich dann halt mit dem Modem von einem Kumpel verbunden und sich dann dort in der Mailbox, wenn es eine gute Mailbox war, hatte die sogar 2 oder 3 Modems, dann konnten sogar mehrere Leute gleichzeitig in dieser Mailbox sein und irgendwie miteinander schreiben. Also da konnte man dann schon irgendwie so chatten und genau. Diese Technologie-Ära, also 1980er Jahre Modem, 1990er Jahre die ISDN-Ära und das mit dem Internet ging los. 2000 die DSL-Zeit, also bei ISDN konnte man auch noch so eine 1:1 Verbindung herstellen. DSL war ja dann quasi fest verdrahtet mit dem Internet quasi, also mit einem ISP, der einen über das DSL
also
mit dem
Internet einmal, wie man das
genau
genannt hat. Ne? Man wählt sich das Internet ein, das ist ja, kennt ja keiner mehr heutzutage.
Ja, wobei das mit dem PPPoE ja irgendwie diesen virtuellen Layer und so, den gibt es ja noch, aber tatsächlich
die Protokolle sind irgendwie übrig geblieben.
Ja, so ein bisschen. Total schlimm. korrekt. Aber genau, da kommt's her, also dass wir uns auf DSL immer noch einwählen müssen, hängt halt mit dieser ISDN-Zeit zusammen und dass die Telekom sich da nicht von trennen konnte, von diesen Abstraktionsschichten, die dazwischen hängen. Und genau, aber mit DSL hatten wir nicht mehr die Möglichkeit, eine direkte Verbindung zum Nachbarn herzustellen, sondern das DSL war physisch mit einer Vermittlung verbunden und war halt nicht mehr routbar. Also da wurde dann keine Leitung mehr für mich geschaltet.
Mhm.
Also das ist, also mit dieser ganzen analogen Technik wurde ja mal eine Leitung zwischen A und B geschaltet, so wie wir das vorhin hatten, mit dem Fräulein vom Amt in der Mitte, dann später mit dem Hebdrehwähler, dann später die digitale Vermittlung, aber auch die hat immer eine Verbindung zwischen zwei bestimmten Teilnehmern hergestellt. Und die DSL-Technik war immer nur eine Verbindung zur Vermittlungsstelle quasi, also zur Internetvermittlung dann der konkreten, also die dann nichts mehr vermittelt hat, sondern mich verbunden hat. Und dann in den 2010er Jahren kommt jetzt massiv die Umstellung auf Voice over IP. Warum diese Schritte und warum ist das in der Kombination vielleicht interessant? Früher haben wir Datenübertragung auf dem Telefonnetz gemacht mit Modem und ISDN und heute machen wir Telefon auf dem Datennetz. Ja. Ja. Also wir haben halt irgendwann die analogen Netze abgeschaltet und so ist das alles weniger geworden und jetzt verzichten wir zusehends komplett auf das klassische Telefonnetz, sondern übertragen unsere Telefondaten auf einem IP-Netz und sind damit mit der Telefonie komplett in der IT-Welt angekommen, wo ich ja auch herkomme. Ein wichtiger Schritt, den man vielleicht noch ein bisschen mehr beleuchten kann, dabei ist die Umstellung auf ISDN. 89 wurde das offiziell eingeführt, in den 90ern hat es dann tatsächlich ein bisschen Reichweite gefunden. Wer sich die ISDN-Technik mal aus der Nähe angucken will, der kann sich mal beim POC umgucken, die ganzen auf den CCC und CCC verwandten Events, ist ja mal das Phone Operations Center mit Sascha Ludwig, jemand, den ich auch sehr gut kenne, der seine Telefonanlage, die steht sogar ganz hier in der Nähe und dort kann man sich nochmal diese ISDN-Technik, die halt auch noch aus heutiger Sicht eher archaisch wirkt, angucken. Und der hat in der Regel als Demonstrationsobjekt einen Nachfolger des Hebdrehwählers, nämlich das Edelmetall-Motordrehwählers da rumstehen. Also da kann man sich das dann auch mal in mechanisch ansehen. Genau. Auch noch irgendwie so ein paar Fun Facts, was diese Umstellung auf moderne Technik anging. Die letzte analoge Vermittlung der deutschen Bundeswehr wurde in 2008 abgeschaltet. Allerdings sind die, glaube ich, in 2008 nicht auf Voice over IP gegangen, sondern auf ISDN-Technik.
Selbstverständlich.
Genau. Das Ding war.
Ja, die machen sich den Sorgen über den thermonuklearen Krieg.
Ja.
Wir kommen ja gar nicht mit.
Richtig.
Ist was?
Genau, ja, richtig. Die war wohl 45 Jahre alt, war noch komplett mechanisch, hat 120 Quadratmeter eingenommen. Ich glaube, für wenig 100 Nebenstellen. Die neue Siemens-Anlage geht in zwei Racks rein, also zwei so 45 Zoll Racks. Dürfte wahrscheinlich auch so eine Tonne wiegen oder sowas. Heute würde ich euch das mit so einem 1HE-Server mit so einer Pizzabox machen. Also das ging in 2008 auch schon, aber...
Ja, im Zweifelsfall laufen noch bei der Bundeswehr die Fernmelder los und wickeln da die Drähte von A nach B, oder?
Lauf schneller wird leichter.
Lauf schneller wird leichter.
Den Spruch kannte ich auch noch nicht. Ja, also das ist schon... das ist halt Kupfer. Genau, ja.
Aber es ist auch teuer. Die werden damit schon heutzutage auch geklaut ohne Ende, oder?
Keine Ahnung.
Kupfer ist doch mittlerweile doch schon ein wertvolles Metall geworden.
Ja, deswegen machen wir jetzt Datenübertragung ja größtenteils auf Glas. Also zumindest auf den größeren Strecken ist das halt heute alles Glas und aber auch schon länger. Also die 80er Jahre Digitaltechnik, die fand Glasfasern auch irgendwie schon super. Genau. Diese Umstellung auf Voice over IP haben viele zum Anlass genommen, auch wirklich große Schnitte zu machen. Die Uni Stuttgart zum Beispiel hatte bis ins letzte Jahrzehnt hinein auch noch zwei analoge Vermittlungen im Einsatz und eine 80er Jahre oder frühe 90er Jahre ISDN-Vermittlung aus ein französisches Fabrikat Alcatel und die haben halt alle drei Systeme irgendwie weggetan und dann wohl komplett auf Voice over IP migriert mit, ich glaube, 10.000 Nebenstellen. Das dürfte eine der ersten richtig großen VoIP-Anlagen in Deutschland gewesen sein. Hat auch einen Millionenbetrag gekostet. Mitte der 2000er, also Mitte so vor 10 Jahren ungefähr und waren damit sehr weit vorne, haben da aber auch einen Millionenbetrag investiert, muss man sich vorstellen, Millionenbetrag für eine Telefonanlage.
Also
das ist ja durchaus beeindruckend, genau. Jetzt stellt die Deutsche Telekom auch ihr komplettes Netz auf Voice over IP um, die wollen den ganzen alten Kram loswerden. Die sagen, dass sie bis Ende 2018 damit fertig sein wollen.
Also fertig heißt im Sinne von keine analogen Anschlüsse mehr, keine ISDN-Anschlüsse mehr?
Also zum einen bekommst du in der Regel ja einen Wandler. Also du bekommst ganz oft bei den Anbietern gar nicht die Möglichkeit, dein eigenes Voice-over-IP-Telefon direkt dran zu betreiben, sondern du bekommst dann halt sowas wie eine Fritzbox oder sowas. Und dort ist dann halt wieder ein ISDN oder ein analoges Interface dran. Wobei gerade analoge Telefone mit Voice-over-IP zu verbinden, hat diverse Schwierigkeiten. Also weil du hast dann halt immer diese, du hast dann zum Beispiel ein Decktelefon, das ist digital, digital, geht dann wieder auf analog in der Basisstation.
Mhm.
Und koppelst dann auch beide Gesprächsrichtungen wieder auf zwei Leitungen ein, hast die dann nicht mehr sauber getrennt und gehst dann wieder auf Voice over IP und hast da dann noch ein Medium, das auch noch latenzbehaftet ist.
Also ein- und auspacken auf jeden Fall, ja.
Ja,
genau. Nee, aber ich meine vom Anschluss her selber, also von dem Anschluss, der physische Anschluss.
Die wollen sie loswerden. Ja.
Also aber das ist ja gar nicht so einfach, die ganzen ISDN-Leute loszuwerden. Weil ganz viele haben ja nichts anderes.
Ich will auch gar nicht wissen, hatte ich im Vorgespräch auch schon Pablo gesagt, so auch analoge, das muss ja noch zig analoge Anschlüsse geben.
Ja.
So Legacy, also
ja, so,
die arme Omi schon wieder, ne? Aber wenn du irgendwo am Land bist, wo du es ja eh scheiße, wo du eh kein, also wo du im Internet halt eh noch nicht angekommen bist, warum sollte man denn dann jetzt so jetzt bei der Telekom anrufen und mal fragen, was es denn jetzt so Neues gibt, weil läuft ja.
Naja, ja, also du würdest wahrscheinlich nicht auf die Idee kommen, bei der Telekom anzurufen. Die kommen sehr wohl auf die Idee, bei dir anzurufen.
Andersrum,
weil ja, die wollen dich halt unter deinen Prämien. Alten Anschluss loswerden. Also ich sehe das schon kommen.
Demnächst ist ihr Telefon umsonst, dass sie sonst für 1,50 Euro im Monat
liegen. Dafür müssen sie einen neuen Anschluss. Danke,
super Deal.
Danke dafür. Ja, genau. Also das ist tatsächlich, das ist ein Umbruch. Das bedeutet halt, dass bei der Telekom interne ganze ISDN-basierte Vermittlungstechnik, die da heute noch im Wesentlichen stehen dürfte, dass die rausfliegt. Und für die Kunden bedeutet das, also wirklich direkt ein Telefon in so eine TRE-Dose zu stecken, ohne irgendwie die Fritzbox dazwischen, das wird es, wenn die Telekom-Pläne aufgehen, wird es das nicht mehr geben. Weil die sagen, keine Telekommunikationstechnik mehr bei sich, sondern die Telekommunikationstechnik quasi, so das Telefon, der Wandler, stehen beim Kunden. Die alte Oma ist aus technischer Sicht nicht das Problem, weil die Fritzboxen und Router sind gut etabliert und haben so ein Analog-Interface. Problem ist Faxübertragung, weil das paketorientierte das Protokoll auf der einen Seite, das Internet, und auf der anderen Seite, Faxgeräte sind eigentlich darauf angewiesen, dass sie Realtime arbeiten. Und das Ding ist, durch Paketübertragung hast du zum einen potenziell eine größere Latenz, das ist noch nicht so das Problem, weil Latenz in den USA ist auch beim Fax relativ hoch,
aber
Jitter ist ein Riesenproblem, genau, weil du hast auf einmal, verschiebt sich die Zeit während der Übertragung, die Zeit läuft schneller oder auch weniger schnell. Das kannst du mit großen Buffern und so kannst du das ausgleichen, aber auch das führt wieder zu anderen Problemen und du musst dann wissen, du darfst für eine normale Telefonverbindung keinen hohen Buffer haben, weil dann hast du halt eine hohe Latenz, dann fällt man sich ständig ins Wort.
Mhm.
Und auf der anderen Seite musst du dann aber die Faxverbindung erkennen, das heißt, du musst wieder ins Medium reinhören, weil an der Faxverbindung steht nicht dran, dass es eine Faxverbindung ist, weil das ja alles analoges Zeug aus der irgendwie irgendwann aus dem letzten Jahrhundert ist.
Oh je.
Ja, also es ist,
aber
es ist
krass. Wenn man eine moderne Telefonanlage hat, kann man das so sicherlich irgendwie auch konfigurieren, oder? Also du weißt, an der Leitung hängt halt ein analoges Fax, also gibst du dem irgendwie andere...
Ein Flag, ja. Ja, das gibt es. Das Problem ist, wenn du dieses Flag setzt und das explizit setzt, dann kannst du mit 80% aller Faxgeräte nicht mehr sprechen, weil deren Telefonanlagen falsch konfiguriert sind, weil dort steht, dieses Gerät ist ein Telefon. Und wenn dann dein richtig konfiguriertes Fax dort anruft, sagt die Telefonanlage... Ach, du hast ja einen Fax-Call für mich, das ist schön, aber das Endgerät, das du anrufst, das ist dein Telefon. Das passt nicht und weist den Call ab. Ja, deswegen konfiguriert man in der Regel so, dies ist dein Kombigerät. Wenn du
wir gucken mal.
Ja, wir gucken mal, genau. Es hat halt den Vorteil, dass wenn jemand explizit das Fax-Bit gesetzt hat, dann kommt es halt trotzdem durch, weil du selbst bist ja ein Kombigerät. Der setzt aber, wenn du rauswählst, halt auch das Flag Kombigerät und womit dann halt nicht mehr klar ist, was es eigentlich ist.
Oh,
also
oh, dieses Fax, ne?
Ja, Fax ist eine fiese Geschichte. Ich schwank da auch immer sehr. Also so aus technischer Sicht, wir haben ja eine Menge Telefonanlagen ausgerollt in der Welt und Fax macht immer mit Abstand die größten Probleme. Also Sprachqualität oder sowas, Leute, macht euch da keine Gedanken drum. Das funktioniert. Was echt Schwierigkeiten macht, ist Fax, was mich echt schon richtig, richtig Zeit und damit halt auch schon eine Menge Geld gekostet hat.
Auch nicht tot zu kriegen, ne?
Nee, ist nicht tot zu kriegen.
Auf der anderen Seite.
Sicher.
Also bis 2019 wird es auch garantiert noch Fax geben.
Ja.
Also nicht nur.
Ja. Also zu sicher, da forderst du mich quasi gerade heraus. Es gibt Leute, die meinen, dass diese Faxprotokolle und Sendeberichte irgendetwas aussagen würden. Also mal von Man
in the Middle. Vor Gericht auf jeden Fall.
Ja, vor Gericht auf jeden Fall, gar keine Frage. Aber frag mal einen Techie.
Ja.
Das Ding ist, also über sowas wie Man in the Middle oder so brauchen wir gar nicht reden. Ne? Also jemand leitet einfach die Verbindung für sich um und es kommt einfach an einem anderen Faxgerät raus, das dann den Empfang quittiert, das ist die eine Möglichkeit. Aber das ist ja schon ein richtiger Angriff. in Anführungszeichen. Die andere Sache ist die, wenn du unter Umständen Störungen in der Übertragung hast, es gibt verschiedene Varianten von Faxübertragung. Es gibt nicht das eine Faxprotokoll, sondern gibt es halt auch verschiedene Generationen. Oh Gott. Und natürlich, mein Gott, das Verfahren ist auch inzwischen einige Jahrzehnte alt. Ja. Und es gibt Verfahren, die haben kein explizites ACK. Das heißt, wenn die Sendeseite alle Daten losgeworden ist und keiner gesagt hat, hier ist was schiefgegangen, dann geht die Sendeseite, dann schreibt die okay auf den Sendebericht.
Also so wie Papier leer auf dem empfangenen Faxgerät.
Ja, genau. Und dann hat jemand den Stecker rausgezogen, irgendwie zwischendurch. Oder jemand ist halt auf die Leitung getreten, kurz vor Ende. Und das empfangene Faxgerät hat dann aber intern die Policy, wenn ich es nicht komplett empfangen habe, drucke ich es gar nicht erst aus und drucke nicht einen Teil aus, weil die modernen Speicherfaxgeräte können das ja. Die würden erstmal alles empfangen. Und wenn es dann aber zum Ende einen Fehler gab, den der andere aber nicht mehr detektiert hat. Also Fax ist in vielen Teilen eher so ein bisschen wie UDP. Ja, man sendet und solange du keinen Fehler kriegst, gehst du davon aus, der gut. andere
passt schon.
Genau. Also insofern, wenn ihr mal, wenn man euch vorhält, ein Fax sei irgendwie nachweissicher, also wenn ihr euch dagegen wehren wollt, meldet euch bei mir. Ich kann versuchen, dem Richter zu erklären, warum das irgendwie Quark ist. Aber die meisten Leute würden sich darauf verlassen.
Also solange vor Gericht auch Screenshots von Webseiten als Beweismittel zählen, ist, glaube ich, mit dem Fax halt auch... Also
ja, das ist schwierig.
Aber bitte faxen Sie den Firmenstempel. Wir müssen sicher sein, dass Sie
Screenshot faxen, genau. Ja,
Screenshots faxen, Firmenstempel faxen. Also die Firmen...
Ja, auch Unterschriften, das ist ja so albern.
Tja,
also Scan nehmen sie dann nicht, Scan per E-Mail nehmen sie nicht,
aber ein Fax ist okay, ne?
Ja. Das ist bescheuert. Ja,
so ist das.
Kenn ich alles. Die KVB wollte unserem Auszubildenden kein Ticket verkaufen auf die Firma, weil da kein Firmenstempel drauf ist. Ja, meine Firma hat nach 15 Jahren immer noch keinen Firmenstempel, weil verdammt nochmal, das erste Mal, dass da wirklich jemand drauf bestanden hat, war die KVB. Ja? Also in Köln ein Ticket zu kaufen auf eine Firma, dafür brauchst du nach 15 Jahren Firmengeschichte das erste Mal einen Firmenstempel.
Ja, da gab's,
geil. Ja. Ja, so sieht die Welt da draußen aus. Ist echt abgefahren. Ja. Deutsche Telekom hat heute nach eigenen Aussagen 3,5 Millionen Voice-over-IP-Kunden und stellt davon derzeit 60.000 im Monat um. Ich habe noch nicht ausgerechnet, ob das reicht, dass sie bis 2019 fertig sind. Aber die können theoretisch ja noch an Tempo zunehmen. Finde allerdings 60.000 Anschlüsse im Monat umstellen, finde ich, das ist eine beachtliche Geschichte. Also das
ist schon ein bisschen was.
Also
ich erinnere mich damals, als wir hier auf Kabel gewechselt sind, Internet, ich glaube, ihr schießt das ja damals hier in NRW, da war für Telefon, da war irgendwie so eine separate Box dran, die hatte irgendwie so eine USV und alles. Es wurde halt ziemlich viel Aufwand getrieben, um halt Telefon halt als so für diese ganzen Notrufsachen und so irgendwie so möglichst zu trennen von der sonstigen Übermittlung. Ist das immer noch so? Also weil, wenn ich mir überlege, dass also die Fritzbox zu Hause erfüllt sicherlich nicht die gleichen Anforderungen, wie die damals getrieben worden ist, um halt sicherzustellen, dass das Telefon funktioniert.
Die Nummer mit der USV kenne ich auch. Ein Freund von mir hatte das tatsächlich. Ich glaube, dem ist dann nach ein paar Jahren der Akku verreckt. Da hat sich dann aber natürlich auch keiner drum geschert. Richtig ernst gemeint haben sie es dann auch nicht.
Es gab schon irgendwelche Auflagen, die sagten, okay, du musst halt auch ohne Internet telefonieren können und war, war zumindest damals.
Also klar, die Telekom selber garantiert für einen analogen Anschluss nur eine Verfügbarkeit von 98%. Also der dürfte demnach auch 7 Tage im Jahr tot sein. Seien wir froh, dass die Verfügbarkeit in der Praxis doch eigentlich eher höher ist.
Ja.
Ich wüsste nicht, dass es da so strenge Auflagen gab. Ich denke, dass das eher der Hausjurist war, der gesagt hat, wir bieten ja jetzt eine neue Technologie an und wir wollen uns nicht angreifbar machen. Also ich glaube, das war eher, dass selber gesagt hat, das ist uns zu heiß. Das wollen wir lieber, wir wollen da lieber eine Stufe mehr. Ja. Und sei es nur, dass sie dann halt genau diesen Eindruck, den du hattest, wenn dann ein Richter sagt, da ist jetzt jemand gestorben, weil er konnte nicht mehr telefonieren, dann können die sagen, naja, wir haben aber alles Menschenmögliche getan. Ich denke, von der Richtung kommt das. Die Anforderungen prinzipiell sind so, wenn du Voice-over-IP-Anbieter bist, musst du auch Notruf anbieten können. Auf der anderen Seite hat, glaube ich, auch der Gesetzgeber erkannt, dass die Leute in der Regel auch heute ein Mobiltelefon haben.
Ja, also es gibt ja auch so Notrufsysteme so für ältere Leute oder irgendwie sowas, ne? So irgendwelche Panikknöpfe und hast nicht gesehen, die ja auch zumindest damals über Telefon halt gingen. Ne?
Das halte ich für ein Problem. Da würde ich mir heute gut überlegen, wie ich sowas realisieren würde, weil etwas, was so robust ist wie das alte Telefonnetz, Das gibt's heute nicht mehr. Die Mobilfunknetze sind es nicht, das wissen ja, denke ich, alle. Und sowas wie DSL ist es auch nicht, alleine wegen der Stromversorgung. Wenn ich heute eine Alarmanlage oder so ein Notrufsystem ans Netz bringen wollte oder sowas konzipieren würde, würde ich wahrscheinlich ein hybrides Ding machen. Ich würde wahrscheinlich Mobilfunk plus IP, aber dann auch direkt IP, weil, wie gesagt, alles andere ist nur noch Legacy-Support. Ja? Also wenn du halt einen Telefonanschluss hast, analog oder ISDN, da hängt halt sehr viel Technik vor. Wenn du selber IP sprichst, hast du halt diese ganzen Wandler, die dich auf IP bringen, hast du dir gespart. Ja. Insofern, wenn man heute ein Produkt macht, was irgendwas mit Telefonie macht oder so, guckt, wie es macht, was eure Anforderungen sind. Vielleicht ist tatsächlich Mobilfunk in manchen Fällen heute die bessere Lösung oder macht eine kombinierte IP-Mobilfunklösung oder macht direkt IP, aber macht nichts mehr, was irgendwie mit analogem Telefon oder analogen Telefon oder ISDN zu tun hat. Aber ich glaube, dazu tendiert auch niemand mehr, da heute noch was neu anzufangen. Auf der anderen Seite, Telefonanlage kaufen heißt häufig heute noch, dass du ein analoges oder ISDN-Wählgerät dazu kriegst. Also Telefonanlage, Alarmanlage. Alarmanlage kaufen, ISDN oder analoges Wählgerät, großes Problem, weil, wie gesagt, diese nativen Anschlüsse werden abgeschaltet und ihr habt dann demnächst eine Alarmanlage, die keine zuverlässige Verbindung mehr zu seinem Zuhause, die kann dann halt nicht mehr zuverlässig zu Hause anrufen und das will man eigentlich nicht.
Ja.
Wobei diese Dinger sind auch erstaunlich robust. Ich habe einen Kunden, der hat auch noch aus den 80ern eine Alarmanlage mit einem mechanischen Wählgerät, das halt auch diese Pulswahl noch macht für den Hebdrehwähler. Ja,
aber das wird halt noch ewig dauern, bis da alle Geräte weg sind, ne? Also bis die ganzen Anlagen alle so modernisiert sind.
Also man muss gucken, aber ich empfehle den Leuten tatsächlich, macht den Cut, ja, kauft euch eine aktuelle aktuelle Alarmanlage, wo dann das Richtige drin ist. Ja. Ähnliches hier so EC-Karten Bezahlsysteme, die kann man super auf IP machen, da ist halt die Verfügbarkeit jetzt nicht ganz so kritisch wie bei einer Alarmanlage oder so einem Notrufsystem und die sind auch viel schneller. Also das ist alles, es gibt leider relativ viele Anwendungen DATEV. Es gibt ganz viele Anwendungen, die noch sehr lange auf richtiges Telefonnetz gesetzt haben. Und wenn ihr das heute noch macht, macht euch Gedanken darum, davon wegzukommen.
Ja. Wo du gerade sagtest, Voice over IP und Notrufzustellung, dafür musst du ja als Betreiber wissen, wo dieser Anschluss herkommt. Ne? Also das ist ja, also ich meine, das ist ja natürlich bei dem Telekom-Anschluss irgendwie klar, weil Telekom-VoIP-Kunden heißt ja einfach nur, das ist weiterhin eine Telekom-Leitung und das Gespräch wird anders transportiert. Mhm. Aber prinzipiell ist das ja VoIP ja unabhängig vom Standort. Ne? Also wenn es IP-basiert ist, dann kannst du halt auch, keine Ahnung, von Kuba aus telefonieren.
Oder einen Notruf absetzen.
Und wie funktioniert das? Also
Datenbank beim Anbieter. Der Anbieter hält üblicherweise eine Datenbank vor, wo der Kunde hinterlegt hat, wo er sich aufhält oder wo sein Anschluss ist. Also was richtig Dynamisches mit GPS oder sowas, das ist wohl nicht vorgesehen. Könnte man natürlich damit kombinieren, weil bei uns, wir sind Telekommunikationsanbieter, offizieller in Deutschland registriert. Wir könnten natürlich dein Adressupdate anhand deiner GPS-Position machen und dir dann auf deiner iPhone-App anzeigen, dass du dich gerade aus dem deutschen Hoheitsgebiet und damit aus der Notrufverfügbarkeit rausbewegt hast. Ja. Also
oder andersrum, ne? Die Polizei will wissen, hier kam ein Anruf rein von der Nummer, wo
ist das denn?
Wo ist das denn?
Also das muss ja, also die physische Zuordnung hat sich weitestgehend erledigt. Also man könnte natürlich diese physische Zuordnung ein Stück weit enforcen, indem man halt diese Information aus dem DSL, also wo ist der DSL-Anschluss, die irgendwie koppelt mit der SIP-Registrierung. SIP ist das Voice-over-IP-Protokoll, Signalisierungsprotokoll. Und wenn man das miteinander zusammenbringen würde, könnte man natürlich sowas machen, aber effektiv
gab es da nicht aber sogar... Bevor wir jetzt über VoIP reden, lass doch mal über VoIP reden.
Achso, also
fangen wir mal von vorne an,
Was
denn das wo überhaupt? Wir so mittendrin sind. Also
stimmt,
nochmal zusammengefasst, ISDN wird abgeschafft, wir sind jetzt bei VoIP.
Was ist 2019 VoIP? Ist das fertig.
Genau.
Ist das abgeschafft, das
dann dran.
Ich bin gespannt. Also dieser Termin, ich werde das mal im Auge haben, ob die Deutsche Telekom das tatsächlich schafft. Ich lasse mich überraschen. Aber ja, was ist VoIP? VoIP ist jetzt erstmal also Voice over IP, Sprache über Internetprotokoll. Protokoll.
Mhm.
Also wir übertragen Sprachdaten über das Internet. Das gibt es auch so seit 2000 ungefähr. Ganz Ende der 90er hat ein israelisches Unternehmen damit mal angefangen. Ich glaube damals noch mit einem eigenen Protokoll. Skype ist auch sowas Ähnliches oder ist eine Form von Voice IP, aber auch mit einem eigenen proprietären Protokoll. Aber da habe ich
VoIP ist jetzt nur der allgemeine Überbegriff.
Ist der Überbegriff für alles.
Protokoll,
ist kein spezifisches Protokoll, sondern ist nur die Möglichkeit, Sprachdaten übers Internet zu übertragen und ist auch ein bisschen was anderes als ein Audio-Stream zum Beispiel, weil so ein Audio-Stream muss nicht echtzeitfähig sein, der soll nicht rucken, aber ob du eine hohe Latenz drin hast oder nicht, ist beim Audio-Stream relativ egal. Der braucht dann eine Sekunde, bis er anfängt zu spielen und spielt dann kontinuierlich. Bei Voice IP willst du halt auch gleichzeitig eine geringe Latenz haben. Also es gibt diese proprietären Verfahren wie Skype, wo ich mich aber auch gar nicht so mit auskenne, selber auch gar nicht verwende. Der Standard heute im Bereich VoIP ist SIP, das Session Initiation Protocol.
Ja.
Also ein Protokoll zum Herstellen von Verbindungen, von Sitzungen wörtlich. Und das kann man für verschiedene Sachen, das kannst du halt auch für Video, also Videoverbindungen und auch überhaupt für so Registrierungsservices. Also wenn einen Dienst wissen will, wo du dich gerade oder welche IP-Adresse du gerade hast, dann könntest du dich per SIP dort registrieren und würdest dann immer, wenn du mit deinem Handy das Netzsegment wechselst und eine andere IP bekommst oder sowas, dann würde man sich immer wieder dort melden.
Das ist die moderne Dame vom Amt oder die nur moderne Vermittlungsstelle, wenn man so.
Genau, das möchte. Ist damit, darüber redest du mit der modernen Vermittlungsstelle. Dort werden aber keine Sprachdaten übertragen. Also da sagst du zum einen, wer bin ich und wo bin ich, damit ein Anruf zu dir zugestellt werden kann, auch wenn du das Netz, wenn du das Netz wechselst oder die IP-Adresse wechselst. Das heißt, wenn du deine Fritzbox ans DSL ansteckst, dann stellt dir halt erstes die DSL-Verbindung her, dann eine IP-Verbindung, also irgendwie einen IP-Layer. Und dann wird die sich bei deinem Anbieter melden und sagen, hier, ich bin die Fritzbox vom Basti und der Anbieter weiß aufgrund dessen, welche Nummer du hast und stellt dir die richtigen Telefonate zu. Das ist die sogenannte Registrierung. Das macht SIP. Also eigentlich eher sowas wie ein Login, nennt sich aber in der Terminologie Registrierung. Und du kannst halt Anrufe aufbauen. Also kannst noch einige Infos mehr übermitteln, aber wollen nicht zu tief gehen. Du kannst halt sagen, ich bin der Pablo und ich will die Nummer von Basti anrufen und dann
Nummer,
ja, genau. Also das Ding, es gibt natürlich einen Adoptionslayer, damit du halt weiter Nummern wählen kannst, weil auch mit dem Decktelefon an der Fritzbox wählst du ja weiter eine Nummer. Intern sind das Username @domain, also FQDN, also sieht aus wie E-Mail-Adressen. Also kannst eine E-Mail-Adresse...
Das, was du eingangs schon gesagt hast, ne?
Genau.
Moderne wären es keine Nummer mehr, sondern genau diese Form.
Ja, richtig. Und weil dann hast du da ja auch selbst die Hoheit drüber, weil eine Domain registrierst du dir, die hat in Deutschland ja einen sehr hohen Stellenwert, das ist ja wirklich dein Eigentum, wie ein Grundstück oder sowas. Und was du da drunter machst, welche Usernames du vergibst, welche Userparts du verwendest, das ist dann deine eigene Sache. Also das heißt, da hast du dann halt auch ein Stück Kontrolle über das Telefonnetz und bist halt viel weniger abhängig von deinem Anbieter. In der Theorie, wenn die Leute tatsächlich in dieser Form wählen würden, da sie weiter normale Nummern wählen und die nur Telekommunikationsanbietern zugeteilt werden, also normal wie herkömmliche Nummern, die werden nur Telekommunikationsanbietern zugeteilt und dadurch bist du da halt irgendwie eigentlich effektiv weiter festgelegt, weil niemand wählt, ich weiß gar nicht, Dirk, was ist deine Domain?
Ich hätte da noch irgendwas gesehen.
Meine Domain ist breuer.io. Genau, also man würde eigentlich Dirk @breuer.io wählen, aber das da vorne habe ich eben gesehen, steht so ein SNOM 320, da würde das prinzipiell gehen, allerdings hat das auch nur eine numerische Tastatur, das heißt, das einzugeben wäre relativ aufwendig, aber dieses Telefon wäre in der Lage, diese Adresse anzurufen.
Das ist relativ schön, weil die meisten Softphones ja auch sehr häufig versuchen, so dieses klassische Nummernpad irgendwie nachzubilden. Ne? Also du kannst dann zwar meistens ja dann trotzdem eine Adresse irgendwie eingeben, aber so vom User-Interface sieht das halt, so also wird das halt sehr stark versucht, so ein Telefon nachzuahmen mit wirklich Ziffern drauf.
Ja, ist auch irgendwie, also klar, kommt man halt dem normalen User mit ein Stück weit entgegen und auch dieses Ding, also wenn man sich überlegt, SIP, ist auch Anfang der 2000er, meine ich, gewesen. Irgendwas um 2000 rum, SIP ist schon relativ alt. Und man sieht halt, dass es sich bis heute noch nicht durchgesetzt hat, weil die Leute sind da einfach, glaube ich, sehr traditionell unterwegs.
Also durchgesetzt? Also das heißt also, die Telekom macht für ihr VoIP auch kein SIP? Oder?
Nein, das war jetzt vielleicht missverständlich. Also die Adressierung, diese Art der Adressierung hat sich nicht durchgesetzt. SIP hat sich sehr weit durchgesetzt. SIP ist heute der absolute Standard und wird selbst zwischen den Carriern eingesetzt. Also da kommen wir, glaube ich, auch später nochmal zu. Also früher gab es zwischen den großen Anbietern andere Protokolle wie mit dem Enduser. für die neue Generation. Man spricht da auch von Next Generation Networks, NGN. Dort wird SIP auch als Signalisierungsprotokoll eingesetzt. Es gibt noch weitere Protokolle, die in der Vergangenheit eine Rolle gespielt haben. Eins, das immer noch lebt, ist MGCP. Das wird zum Beispiel diese Box von Ish, die du erwähnt hattest, die wird wahrscheinlich MGCP gesprochen haben. SIP ist ein relativ komplexes Protokoll mit einem relativ intelligenten Client, der auch State hält. MGCP ist ein sehr einfaches Protokoll.
Wollen wir mal so ein Telefonat mal durchgehen?
Wie das mit SIP funktioniert.
Also
okay, ich kann das nicht. Also das muss der Pablo machen. Muss ich gar nicht fragen.
Das war jetzt auch mal so einen roten Faden mal zu bekommen. Wir haben jetzt irgendwie haufenweise Akronyme.
Ja, und gar nicht so einfach.
Das ist jetzt nur Signalisierung und so. Das heißt also irgendwie, keine Ahnung, ich will jetzt den Pablo anrufen. Ich starte jetzt meinen SIP-Client auf dem Rechner.
Genau. Sagen wir mal, der SIP-Client nutzt einen.
Ich habe eine SIP-Account bei
Bewuta, genau. Das SIP-Angebot von uns heißt Fonity, ist aber auch, wenn ihr da Interesse habt an solchen Produkten, meldet euch rück bei mir, aber müsst nicht
mein. Ich habe jetzt schon einen Account schon eingetragen.
Genau. Auf jeden Fall, genau. Du startest den, der registriert sich dann erstmal bei uns, weil du hast da dann ja auch in dem Fall jetzt eine reguläre Festnetznummer, damit du von außen angerufen werden kannst. Das heißt, du bist auf dem System registriert. Das heißt, unser System, unsere Vermittlung weiß, welche IP-Adresse du aktuell hast. Und potenziell hat der Client auch schon ein bisschen was mit deiner Firewall gemacht, weil das ist bidirektionale Kommunikation. Ja, deine Firewall muss irgendwie State halten, damit...
Also vielleicht mit UPnP oder so dem Router, der Fritzbox sagt, mach mal hier den Port auf.
Genau, mach mal Port auf. Ja, okay. Oder du hast halt bestimmte Datenpakete nach draußen geschickt, die dafür sorgen, dass bestimmte andere Datenpakete reinkommen können. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Genau, du hast dich registriert. Das heißt, unser System weiß, unter welcher IP-Adresse du erreichbar bist, weil du wirst ja auch angerufen. Anders als du rufst eine Webseite auf, du machst einen Request und bekommst direkt einen Response. Mhm. Du registrierst dich, wirst aber unter Umständen erst 2 Stunden später angerufen.
Ja, okay.
Das heißt, das muss irgendwo im Hintergrund stehen.
Ja.
Das heißt, du bist registriert. Dann rufe ich dich von meinem Handy an. Dann geht das in unserem Fall von der Deutschen Telekom über einen Partner von uns in Frankfurt in unsere Vermittlung und geht dort dann, wird dort von ISDN auf ISDN-SS7 umgepackt in IP-Pakete. Es wird eine Signalisierung gemacht per SIP. Also per SIP wird dir dann mitgeteilt, für deine Rufnummer XY von der Rufnummer von Pablo kommt jetzt hier ein Call für dich. Und es werden bestimmte Parameter, wie zum Beispiel der Codec, also das Verfahren, wie die Audiodaten kodiert sind, wird übermittelt. Und auch, wo ist der Endpunkt, wo kommen diese Audiodaten her? Weil die Audiodaten werden mit einem anderen Protokoll übertragen, das ist nämlich RTP, das Real-Time-Protokoll, was, glaube ich, unter anderem Flash und so auch kann. Also das ist auch für einige andere Medienstreams durchaus
für
Streaming-Anwendungen. Genau, das gibt es auch schon ziemlich lange. Ist auch nicht so kompliziert. Wir fahren beide Protokolle SIP und auch RTP in UDP. Modernere SIP-Varianten sprechen auch TCP, weil dann macht man damit dann auch Krypto und so. Genau, aber RTP ist üblicherweise UDP, weil es bringt dir nichts, einen Retransmit zu haben, den dir TCP ja anbieten würde, weil weil die Daten sind zu alt, dann nochmal später irgendwas zu übertragen ist
einfach nichts los. Aber Moment mal, das heißt von deinem, keine Ahnung, ich unterstelle dir erstmal, du bist bei der Telekom mit deinem Telefon, mit deinem Handy.
Bin ich tatsächlich.
Bist du sogar tatsächlich. Das heißt, ihr kriegt also die Daten, also das Audiogespräch und das Signaling nicht über IP zu euch, sondern ihr habt ganz normal, also in Anführungsstrichen ganz normale ISDN-Anschlüsse auch nochmal?
Ja, also wir haben die Carrier-Variante davon. Wir haben tatsächlich einen eigenen SS7-Interconnect. Wir haben mehrere Interconnects, aber wir haben sowohl SS7 als auch SIP-Interconnects.
Da werden auch die Daten übertragen von.
SS7 ist ein Signaling-Protokoll. Also bei SS7 dreht sich fast alles um Signalisierung. Also welche Rufnummer wohin, auf welchem Kanal kommt das Audio, so ähnlich wie mit RTP, nur halt in der TDM-Welt, also in der alten Welt. SS7 kann auch in Grenzen Payload tragen. SMS sind typisches SS7 Payload. Du kannst also Funkzellen abfragen, also kannst abfragen, wer ist gerade in welcher Funkzelle. Diese Angriffe, die gerade auf dem 31C3 vorgestellt wurden, auf UMTS, die gingen ja Also die ging ja in Verbindung mit SS7 und diese ganzen Schlüsselaustauschthemen und solche Sachen, das ist auf SS7 dann aufgesetzt.
Okay, also ihr habt keine ISDN-Anschlüsse in eurem Rechenzentrum.
Doch.
Das jetzt nicht.
Genau, nein. Da gehe ich mal ganz kurz. Also ich hoffe, das wird für die Zuhörer nicht zu komplex, weil das steigt doch einigermaßen tief ein, wobei das der Part ist, den ich eigentlich immer interessant finde. Also, es gibt ein Interface, das nennt sich E1. Das ist 2 Mbit. Diese Größe 2 Mbit ist eigentlich relativ bekannt. Also wenn sie in den 2000ern oder so oder früher eine Standleitung haben wollte, diese extrem teuren Dinger, wo man richtiges Internet mitbekommen hat, dann waren das gerne mal 2 Mbit, wenn man genug Geld hatte. Ja, für ein Schweinegeld hat man da 2 Mbit symmetrisch bekommen. Und das physische Interface dahinter, das nennt sich E1. Und das sind 32 Zeitschlitze zu je 64 Kilobit. Die alten Verfahren, also früher hatten wir physische Leitungen, wirklich Kupferleitungen, die durchgeschaltet von wurden, da waren Verstärker drin, die wurden wirklich von A nach B geschaltet. Seit wir
dediziert, also ohne, dass da irgendjemand anders drauf ist,
auf kein der gleichen, genau, nee, kein Multiplexing, kein, also ja, gab's auch, aber im Wesentlichen das. Jeder seine eigene physische Kupferleitung.
Und das skaliert aber nicht gut, ne?
Ja, das führt dann halt dazu, dass du halt irgendwie so beindicke Kabel hast, in denen dann halt, also nur nicht jeder hat sein eigenes Kabel, aber jeder hat in dem Kabel seine eigene Doppelkupferader. Also da brauchst du halt dann für so Strecken Köln-Hamburg, brauchst du dann halt echt dicke Leitungen. Ja, und da ist dann halt auch irgendwann relativ bald Schicht. Also ich glaube, in Zeiten, bevor wir das mit dem Telefon selber verwendet haben, ich glaube, dass dann mal eine Leitung, also dass du das Verbindungsstück, nicht der Teilnehmer belegt war, sondern die Verbindung dazwischen, die sogenannte Gasse, ein Gassen besetzt, das war, glaube ich, damals noch deutlich häufiger, dass du einfach, es gab keine Leitung. Zwischen Ost- und West-Berlin waren das auch nur so Größenordnung 10 oder 20, die überhaupt gleichzeitig gingen. Ja?
Okay.
Also, ne?
1000 oder?
Nee, 10 oder 20.
Da hast du aus dem Westen nicht im Osten anzurufen.
So einfach ist das. Genau.
Umgekehrt ist schon mal gar nicht.
Nee, und dann ist auch die Dame vom Amt nach einigen Minuten dazwischen gegangen und hat dich aufgefordert, doch mal zum Punkt zu kommen.
Entschuldigung.
Ja.
Legt sie mal auf hier.
Wir brauchen die Leitung.
Ja, genau. Okay. Zurück zu den 2 Mbit E1. Genau. E1 ist das physische Interface. 32 Zeitschlitze zu je 64 Kilobit. 64 Kilobit kennen wir wieder vom ISDN. 2x 64 Kilobit plus 16 Kilobit Signaling-Kanal speziell. Bei diesem E1 ist es so, du hast 32 Zeitschlitze, davon wird einer für die Synchronisierung verwendet. Das heißt, jeder 32. Zeitschlitz sagt dir nur wieder, es geht wieder von vorne los. Ja. Und du hast, zumindest wenn du einen Firmenanschluss hast, in einem dieser 32 Zeitschlitze hast du auch noch einen für Signaling. Also quasi das, was sich beim normalen ISDN-D-Kanal nennt. Ja, 2 B-Kanäle, ein D-Kanal, 2x 64, einmal 16 Kilobit, beim normalen S0, das ist der, den man zu Hause hat, und beim Firmenanschluss S2M, der entspricht physisch dem E1, hast du einen Synchronisationszeitschlitz und einen für Signaling, wo halt übertragen wird, auf welchem der anderen Kanäle jetzt das Gespräch rauskommt und von welcher Nummer zu welcher Nummer das ist. Genau.
Okay.
Und wenn du dann SS7 sprichst, ist das ein bisschen entkoppelt. Du hast diese 31 Zeitschlitze, eventuell n-mal, weil du hast dann ganz viele von diesen E1, wenn du es groß machst. Du brauchst aber, glaube ich, man sagt, für 70 mal 31 Zeitschlitze, also 70 E1, brauchst du einen Signaling-Kanal. Also von diesen 70 mal 31 reservierst du einen für SS7-Signaling.
Okay.
Ja? Und da kannst du dann das Signaling für alle Kanäle drauf machen. Die adressierst du dann darüber. Dann sagst du halt, auf dem E1 Nummer 5, dort in Zeitschlitz Nummer 3, kommt jetzt ein Gespräch vom Pablo für den Basti.
Ah, okay.
Ja?
Okay.
Und das ist das, was SS7 im Kontext Rufaufbau und Telefonie tut. Wie gesagt, du kannst dann teilweise größere Trunks, wo du mehrere SS7 Zeitschlitze hast für SMS-Transport nehmen und, zum Beispiel, oder solche Abfragen.
Dieser E1 ist dann sowas wie ein ISDN-Anschluss.
RJ45 sieht aus wie eine Ethernet-Buchse in der Regel, gibt's auch so in Coax, gibt's in etwas unterschiedlichen Ausführungen, ist ein Telefonanschluss.
Wie kommt, also meine ganz naive Frage, wie kommt das, dass ihr nicht einfach von einem aus dem Internet, von der Telekom, von irgendeinem Gateway-Server oder irgendwas, VPN, hast nicht gesehen, da die Daten einfach, also komplett IP-basiert reingereicht bekommt. Also ich meine, ihr bezahlt doch sicherlich schon für eure Gigabit-Anschlüsse im Rechenzentrum. Warum braucht man dann da jetzt noch diesen anderen Kanal, das.
Ja, also zum einen haben wir natürlich auch Spaß dran. Also ich habe das jetzt nicht mit einem klaren Geschäft.
Geht das auch oder gibt es das gar nicht?
Also doch, das gibt's, also zumindest inzwischen gibt es das. Also das sind verschiedene Sachen. Das eine ist, dass wir an Technik ja immer viel Spaß haben. Und einfach auch die alte Welt nochmal gesehen zu haben, war sicher mit ein Teil dessen. Einfach mal da die Hand drauf. Also SS7 ist so ein großer Mythos. Also ganz viele nehmen das irgendwie in den Mund, aber die wenigsten haben es wirklich mal selber gesehen und selber mal die Hand drauf gehabt. Insofern, da war ich schon auch so ein bisschen, das wollte ich mal selber angefasst haben, das Ding. Und hab dann später auch, also ich habe ein paar Wireshark-Dumps, also Wireshark versteht SS7, also wenn du dann auf dem, du musst halt ein Stück Software haben, was dir das da rausdumpt aus der Leitung und dann nimmst du dieses Datenpaket und steckst das halt, dein PCAP-File und steckst das dann halt in deine Wireshark und dann zeigt dir halt Wireshark die verschiedenen Protokollebenen und Call-IDs und den ganzen Kram an und kann dir dann auch Audio, wenn du so einen anderen Kanal, so einen Nutzkanal drin hast, kann dir auch Audio extrahieren und so. Ist ganz nett. Ja, wir haben das 2007 mit angefangen und 2007 konnte man das kaum so kaufen. Also diese Vorleistungsanbieter, also bei der Telekom gar nicht, die haben jetzt vor wenigen Jahren angefangen, dann sehr massiv auch die Verbindung zu ihren Wettbewerbern und zu den anderen Marktteilnehmern auf SIP zu machen, aber das ist eine relativ neue Entwicklung und 2007 war SS7 definitiv der Standard und das Ding ist, bei Voice-over-IP kannst du auch relativ viel falsch machen, was du bei SS7, das ist halt super gut eingespielt seit Jahrzehnten, genauso wie SDN, da machst du halt nicht viel verkehrt. Und da haben wir gesagt, okay, wir meinen das mit der IT und mit dem IP, das können wir selber, da kommen wir her. Leute, gebt uns das, was ihr könnt, nämlich klassische Telco-Technik, damit beschäftigen wir uns dann, das macht uns Spaß und wir machen die Umsetzung selber.
Okay.
Und heute haben wir beides. Also wir haben sowohl die Geschichte, dass wir mit unseren Partnern teilweise SIP sprechen, weil sich das da halt inzwischen gut etabliert hat und die teilweise geografisch weiter weg sind, weil diese Leitungen sind relativ teuer. Also alleine eine Verbindung quer durch Frankfurt kostet, wenn du sie regulär kaufst, ungefähr 400 Euro im Monat. Nur Transport, also keine Leistung drauf, da ist kein Internet drauf oder keine Telefonminuten, keine weiteren Verbindungen, sondern nur, dass die dich von einem Rechenzentrum in ein anderes Rechenzentrum verkabeln.
Ja, ja.
Dafür zahlst du sowas irgendwie 400 Euro, was mit nicht zu rechtfertigen ist, also 2 Mbit. Ja?
Also, so ein Gigabit-Port wird sicherlich nicht so viel.
Der ist billiger und da geht halt irgendwie das 500-fache durch. Also das wäre eigentlich, wenn das jetzt nicht eh sein Ende finden würde, würde es definitiv in meinen Augen ein Fall fürs Kartellamt, weil es geht eigentlich nicht.
Aber also sagen wir mal so, wenn man jetzt heutzutage from scratch anfangen würde, dann könnte man auch von der Telekom die Gespräche per SIP bekommen.
Genau, würdest du. So wie du heute keine Alarmanlage mehr kaufst, für einen ISDN-Anschluss sinnvollerweise, fängst du halt heute auch nicht mehr mit SS7 an.
Okay, also ich habe meinen Client gestartet, der loggt sich ein.
Registriert sich.
Der registriert sich.
Terminologiefrage, genau.
Terminologiefrage. Genau, der registriert sich, sagt ja, hallo, hier bin ich, das ist meine IP-Adresse 1234, das ist mein Account, ich spreche wahrscheinlich folgende Codex oder sowas.
Das kann man beim Verbindungsaufbau dann aushandeln, das passiert dann ad hoc.
So, und dann kommt jetzt dein Gespräch über T-Mobile irgendwo dann beim SS7 Signaling dann bei euch an.
Genau, ich mache das nochmal ein bisschen detaillierter gerne oder kann das gerne nochmal ein bisschen ausführen. Genau, ich nehme mein Mobiltelefon, das spricht natürlich hier mit der Zelle, geht dann durch ein ziemlich komplexes Netz bei der Telekom, geht von der Telekom zu einem Partner von uns, weil wir keinen direkten SS7-Interconnect mit der Telekom haben. Allein die formalen Auflagen, die da dran geknüpft sind, als wir das angefangen hatten, hatte mein Unternehmen 3 Mitarbeiter. Also das wäre alleine der bürokratische Aufwand, den die Telekom, also wie gesagt, die Registrierung bei der Bundesnetzagentur, die haben wir gemacht. Wir sind offizielle Anbieter, aber wir haben keinen eigenen Interconnect bei der Telekom. Das heißt, dieses Gespräch geht von der Telekom zu unserem Partner, alles auf SS7-Basis. Der routet uns das durch und das kommt dann als SS7-Call bei uns auf einer Linux-Maschine an. Dort läuft tatsächlich ein Asterisk mit einem SS7-Stack und dort kommt aus diesem Signalisierungskanal, auf diesem einen von vielen Zeitschlitzen ist dann halt das Signaling drauf und da steht halt meine Handynummer drin, da steht deine Nummer drin. Auch da geht dann wieder kein alphanumerisch, weil ist halt in SS7 nicht vorgesehen. Genau, da kommt dann die Nummer raus und unsere Datenbank schlägt dann nach für deine Nummer, wem ist diese Rufnummer und schlägt im nächsten Schritt nach, ist der registriert und mit welcher IP-Adresse ist der registriert und dann wird ein SIP-Paket an dich geschickt. Ein Invite müsste das sein, es lädt dich zu einem Gespräch ein und dort werden dann auch die Codecs ausgehandelt.
Das ist dann das Klingeln.
Das resultiert dann im Klingeln und in der Rufnummernanzeige auf deinem Telefon.
Okay. Wenn du dann auf Annehmen klickst, dann wird die RTP-Verbindung aufgebaut.
Genau. Und dann wird nämlich, also das in dem Moment, wo der Call von der Telekom zu unserem Partner zu uns geht, in Frankfurt, da steht schon dran, auf welchem Zeitschlitz, das ist nicht so super dynamisch, wie das später auf dem IP ist, dort ist schon festgelegt, dort haben die sich schon drauf geeinigt, welcher Zeitschlitz reserviert ist.
Das macht ja auch Sinn, also in der Logik macht das ja Sinn, weil wenn du das Gespräch annimmst, dann willst du ja die Garantie haben, dass das tatsächlich noch was frei ist, ne? Weil wenn du dann erst sagst, yo, jetzt machen wir das mal da und dann ist alles voll, ist halt auch blöd.
Genau das könnte passieren. Ja. Okay. Richtig, aber deswegen, der ist an der Stelle schon reserviert, aber wie Dirk gerade gesagt hat, auf IP-Ebene findet noch keine Audioübertragung statt, weil warum? Und du bist eh nicht dran gegangen bisher. Aber wir nehmen an, du gehst dran und dann wird über das vorher per SIP ausgehandelte die Endpunkte, also wieder IP-Adressen, Ports, die wurden schon per SIP ausgehandelt und auch der Codec und dann wird in dem vorher definierten Codec werden dann Audiopakete übertragen. Codecs sind im Voice-over-IP ein bisschen andere, als man sonst für Audio verwendet. MP3 zum Beispiel hat eine zu hohe Latenz, MP3 verwendet man nicht. ALOR und MULOR sind zum Beispiel Codecs aus der VoIP-Welt, beziehungsweise eigentlich aus der ISDN-Welt. Das sind nämlich noch die ISDN-Codecs, 64 Kilobit plus Overhead. Mhm. Da sagt man dann so 80 Kilobit etwa. ILBC ist ein anderer Codec, der ist deutlich sparsamer. Opus, was sich jetzt in der Podcast-Szene ja durchaus eine gewisse Relevanz erlangt hat. Oder
zumindest in der deutschen Podcast-Szene.
Sagen wir ja, genau. bei den Leuten, die irgendwie Open Source und freie Technologie cool finden, würde ich sagen. Auf jeden Fall, Opus ist ein Codec, der kann beides.
Und das ist aber auch an sich einfach ein guter Codec.
Der ist für Sprachen ein guter Codec. Der kann aber sowohl dieses Low Latency, was wir fürs Telefonieren wollen, als auch High Latency, was dir Vorteile bei so Podcast-Übertragungen zum Beispiel bringt. Ja, also der kann alles. Genau, und dann, wenn das geschafft ist, dann werden diese Pakete, sagen wir bei uns, von ALOR bekommen wir es angeliefert. ALOR und MULOR ist eines das europäische, das andere ist amerikanisch, ich kann es mir nie merken. Sagen wir, es wird per ALOR angeliefert, wird dann kodiert, also bei uns läuft dann tatsächlich, passiert auch auf einer CPU, da ist keine dedizierte Hardware für drin oder sowas, sondern wird halt rekodiert live,
das was natürlich dann, ein bisschen Latenz.
Ja, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, weil wenn da, das klang ja bisher so, als wäre da ja nichts Analoges dran beteiligt, ne? Also, also wenn mein Client den GSM-Codec könnte, mit dem du dein Handy das einpackt, muss das dann trotzdem umkodiert werden?
Ja, muss es. Denn das Mobilfunknetz seinerseits basiert ja auch, zumindest traditionell, auf für Signalisierung SS7 und SS7-Derivate und dann hast du diese 64 Kilobit Zeitschlitze. Das Ding ist aber, dein Audio vom Handy hat zum Beispiel nur 8 Kilobit. Das heißt, die packen n mal 8 Kilobit in die 64 Kilobit rein. Also 8 mal 8, ja. 8 mal 8. Das müsste passen, genau. Das ist das, was sie in ihrem Netz transportieren. Aber das können die halt nicht mit unserem Partner sprechen, weil das ist ja kein Mobilfunkanbieter und das ist ja kein Mobilfunknetz, wo die da miteinander reden, sondern das ist ja Festnetz. Und dieses Festnetz hat immer 64 Kilobit. Ja, weil
ist mehr Platz da. Ne?
Ja, also denn man hat halt den Platz und das ist halt die Tradition. Also ein Festnetzgespräch hat halt im digitalen Netz in Deutschland 64 Kilobit. Die Amis machen das nochmal anders, die haben 56, glaube ich. Aber die haben einen etwas anderen Codec.
wird das jetzt nicht hier mit diesem neuen, diese HD-Telefonie, gibt es das nicht auch? Also auch auf,
nicht auf
LTE, dieses neue, was du da.
Ja.
Ich habe keine Ahnung, ob so irgendein Anbieter in Deutschland schon unterstützt.
Das würde ich vermuten, dass das hinten dran dann VoIP ist. Weil die LTE-Netze, die müssen eh dicke IP-Leitungen haben, weil traditionell auch Datendienste in Mobilfunknetzen waren hinten dran wieder diese E1-Leitungen, was halt mit GPRS und Edge noch ganz gut geht, was mit klassischem UMTS auch noch gut geht. Mit HSDPA oder HSPA kann man den Leuten immerhin noch hohe Datenraten suggerieren und macht hinten dran dann doch nur 2 Mbit oder 2x2 Mbit. Spätestens mit LTE brauchst du halt dicke, richtig dicke Leitungen und IP hinten dran. Das heißt, da ist dann der Mobilfunk-Backbone IP und dann kannst du halt auch auf diesem IP-Backbone wieder VoIP sprechen und das mit mit hochbandbreitigen Codecs und HD.
Also dann wäre quasi so, also ich meine, das gibt es in Deutschland noch nicht, also Telefonie über LTE, also wenn du mit deinem 4G-Telefon einen Anruf machst, dann geht das nicht über LTE, sondern nur deine Daten gehen über LTE, wenn ich das zumindest nicht ganz falsch im Kopf habe. Aber dann wäre da die gleiche Tendenz da, wie jetzt im Festnetz ja auch, oder? Also dass dann die Gespräche dann halt auch über VoIP dann irgendwann
korrekt
transportiert werden. Ja. Und dann gäbe es ja eine digitale Direktverbindung, sage ich jetzt mal, von dir zu mir.
Sogar vielleicht eine IP oder eine RTP theoretisch.
Und dann braucht auch nichts mehr hin und her geschaufelt zu werden, theoretisch.
Ja, aber diese Netze sind heute so stark gegeneinander abgeschottet. Also, dass wir jetzt von der Telekom, über Frankfurt zu uns, wir sehen voneinander gar nichts. Also die Telekom weiß nicht mal, dass wir existieren. Insofern, dass wir da tatsächlich end-to-end IP reden, was ja auch Security-Implikationen und so. Natürlich mit Krypto und vor allem mit mit fehlerfreien Implementierungen. Snom hat gerade ein Riesenproblem, weil denen haben sie halt gerade die Krypto-Implementierung oder die TLS-Implementierung gerade, glaube ich, aufgemacht. Schade. Und ne? Also Krypto ist das eine, wenn man aber Krypto mit unsicherer Software spricht, die sich exploiten lässt, ist halt auch nichts wert. So, dann kann man sich das halt auch sparen. Ja, okay. Und bevor die uns per IP an ihre Mobilfunk-Base-Stations dran lassen oder das entsprechende Equipment, das sehe ich noch nicht. Also das muss ich alles noch zeigen. Soweit ist die Entwicklung noch nicht. Also bisher wird er eher dreimal gewandelt. Also ja. Ich glaube, wenn du per LTE telefonieren kannst und dann wahrscheinlich per VoIP hinten dran, werden wir diese Gespräche noch für eine ganze Zeit lang bei uns auf dieser SS7-Leitung bekommen. Weil warum soll ich die abbauen? Und HD-Telefonie ist im Moment noch kein so großes Thema, dass ich sagen würde, die Umrüstung lohnt derzeit.
Ich habe das auch eher so als Buzzword
vernommen. Nee, absolut. Aber ist aber, finde ich, total berechtigt und ist ja eine schöne Möglichkeit, dann auch zu zeigen, wie diese Netze funktionieren.
Also viel, viel spannender fand ich halt den Gedanken, dass wenn halt sowieso zwischen allen Strecken irgendwie SIP gesprochen wird und RTP gesprochen wird, warum dann nicht so Ende zu Ende die Clients verhandeln lassen, welche Protokolle sie sprechen, solange sie halt in den Bandbreitenanforderungen drin liegen, ist das doch eigentlich
das ist halt
ist ja logisch.
Ne? Ja, das ist das offene Internet, das ist End-to-End, das ist, wir machen unsere Dienste selber, ja, und stellen uns auch unsere Server selber hin. In der Telekommunikationswelt ist es so, dass die Telekommunikationsanbieter gerne Dienste verkaufen wollen, wie SMS und ähnliches, und die dann per Use abrechnen, ja. Also die wollten ja auch E-Mail mit BlackBerry, haben die ja E-Mails, einzelne E-Mails
abgerechnet. Ja, da haben wir doch jetzt die E-Mail erfunden, oder? Dass man das wieder einzeln
abrechnen kann. Ja, komm, hör mal auf.
Nicht zu sehr abschalten.
Genau, und die Sendung besser mit jemand anders machen, sonst werde ich, das sind so Themen, werde ich unleidlich, das kann ich gar nicht gut. Ich habe lieber gute Laune. Ja, ist auf jeden Fall ziemlich abgefahren und ist halt ganz anders als dieses Internet. Ja. Also dieses Internet end-to-end und Leute reden direkt miteinander und jeder hat eine öffentlich erreichbare Adresse, vielleicht nur eine, aber immerhin eine hat man in der Regel in dieser Telco-Welt, und du kannst halt auch sehen, wo deine Datenpakete lang gehen, du machst einen Traceroute und siehst, was passiert. Das ist in der Telekom-Welt ganz, ganz anders. Selbst wir als Anbieter sehen im Wesentlichen unseren direkten Partner und nicht viel darüber hinaus. Das, was bei uns
hat auch Vorteile, ne? Also
ja, du weißt halt, wer verantwortlich ist. Aus Sicherheitssicht, ich weiß nicht. Das ist halt so ein bisschen wie mit dem Fax, ne?
Also wenn man sich an den Kongress erinnern, ist halt mit Sicherheit im SS7 auch nicht viel.
Ja, hier, nee, ich denke auch. Das ist
ja halt gut. Da war ja das Problem. Du musst halt nur einen finden, der dich halt rein mal dran lässt.
Ne? Ja, genau.
Halt direkt,
ja, wie gut, dass ihr keinen kennt, der Zugriff auf ein SS7-Netz hat.
Genau, allerdings.
Da kommt man noch gar nicht.
Könnte man ja, Gott weiß was.
Nee, aber also wenn du sagst, du siehst, eigentlich sieht man nur den direkten Partner, ist halt dann auch alles. Also ist halt keine Sicherheit.
Nö, das alleine birgt in meinen Augen keine Sicherheit. Und Krypto ist halt in Telekommunikationsnetzen eher die Ausnahme als die Regel. Also so ganz große Ausnahme eigentlich sogar. Selbst wenn du dein Handy spricht ja, also Mobilfunknetz ist nochmal ein anderes Thema, da gibt es bestimmt auch noch viel bessere Ansprechpartner, aber das finde ich immer so ein interessanter Punkt, den man sich auch ein bisschen vor Augen halten sollte. Das heißt ja mal, Handy-Telefonate sind verschlüsselt. Ja, die Verbindung von deinem Handy zur Base-Station ist verschlüsselt. Die Verbindung deiner Base-Station potenziell per Funk ins Backbone-Netz, die ist eben unverschlüsselt. Das ist auch auf Funk, diese E1-Verbindung kann man auch auf Funk haben. Und
2 Mbit ist ja nicht so viel.
Das kann man auch n-mal, so oft haben sie das noch 16-mal 2 Mbit oder sowas. sowas. Auf jeden Fall, genau. Und diese Funkstrecken, wenn du da dann mit deiner Antenne dazwischen gehst, dann kannst du halt auch das Zeug abhören, weil die dort halt traditionell kein Krypto machen, weil das ist ja Richtfunk und die Technik kann man ja nicht jeder kaufen, die kostet ja viel Geld und alleine das reicht denen halt zu sagen, ja nee, da brauchen wir keine Verschlüsselung, da brauchen wir keine echte Sicherheit. Ja,
um da aber, also jetzt nicht da ewig abzuschweifen, aber um das da mitzukriegen, bräuchte man eigentlich nur das Signaling, um rauszufinden, auf welchem Stütz du gerade hängst und dann kannst du das Gespräch
genau quasi mithören. Okay. Ja, und gerade wenn es jetzt halt so Base Station zum Kernnetz ist oder sowas, also wenn du so isolierte Geschichten hast oder einen kleineren Anbieter wie uns, dann liegen die Sachen halt auch alle direkt nebeneinander. Also da ist es dann halt vielleicht ein etwas anderer Frequenzbereich oder eine Leitung oder zwei Leitungen weiter, aber diese ganzen Informationen sind halt alle relativ nah beieinander. Okay. Und wenn ich nur Audio abhören will, schneide ich im Zweifelsfall einfach alle Zeitschnitze mit und höre sie halt durch und guck mal, wo der Dirk was erzählt. Den werde ich schon erkennen.
Ja, okay. Also
klar, klar. Das Signaling brauche ich an der Stelle gar nicht unbedingt.
Okay.
Wenn ich es habe, ist schön, wenn nicht, dann.
Wenn ich dann halt,
halt anders.
Ist ein bisschen mehr Arbeit.
Ja, aber wobei die meisten Zeitschnitze sind eh irgendwie frei, weil die müssen ja immer zur Verfügung stellen. Also das heißt, aktiv quasi sind die immer. Aber ist die Frage, tragen sie gerade Payload? Und das siehst du ja sehr gut, ob da gerade was los ist. Ja, also Stille ist halt alles null und wenn da halt Action ist, dann siehst du das. Ja. Das heißt, du kannst halt wahrscheinlich im Normalfall 80% aller Zeitschlitze wegschmeißen, weil nur auf 20 wird überhaupt gesprochen.
Okay.
Ja, das ist schon.
Ja, wo kämen wir denn hin, wenn wir Ende zu Ende Krypto machen könnten? Das wäre ja
Katastrophe. Das wird verboten. Es ist einfach illegal.
Ja, viel zu gefährlich. Da kriegen wir nachher noch Schwierigkeiten.
Da kann er mehr mithören.
Ja, okay. Dann, das heißt, diese SIP-Verbindung haben wir jetzt im Grunde einmal erklärt, ne, wie es funktioniert. Es ist viel komplizierter, als man denkt. Können wir das so festhalten? Ne?
Ja. Also ich könnte mir vorstellen, also ich weiß nicht, wie ist das in der Praxis? Also wenn du ich weiß zum Beispiel, dass wenn du halt so nur ein Software, also wenn du einfach nur eine Software hast, die halt SIP spricht, du bist ja dann ziemlich davon abhängig, wie gut dein Netzwerk, also nicht im Sinne von, wie stark deine Anbindung ist oder wie viel Bandbreite du hast, sondern Firewall, NAT, das sind doch alles Feinde eigentlich.
Priorisierung, anderer Traffic,
also der sich vordrängelt. Also, genau, irgendwie QoS, das irgendwo nicht richtig konfiguriert ist. Das sind ja alles so potenzielle Feinde eigentlich von einem guten Telefongespräch, oder? Also gibt's so.
Es ist auch viel diffiziler. Also es ist einfach, also diese relativ einfache Geschichte, ich habe hier eine dedizierte Leitung, gehen wir von diesem E1-Ding aus, was ja als Geschäftskundenanschluss auch 30 Sprachkanäle bereitstellt. Da fällt mir gerade noch eine weitere Verbindung zu Dirk ein. Wir haben uns nämlich auch bei Media Ventures, das war der Pilotkunde,
genau.
Der Pilotkunde für unsere Telefonanlage, da haben wir uns nämlich auch getroffen, also das war nach der Ruruk-Geschichte, aber Dirk hat auch schon Bewuter Telefonanlage benutzt dort.
Genau,
das ist richtig. Worauf wollte ich hinaus? Genau, das ist eine relativ simple Geschichte. Du hast 30 Zeitschlitze plus einen Signalisierungszeitschlitz und wenn da drauf auf so einem Zeitschlitz ein Gespräch stattfindet, findet er halt dieses eine Gespräch statt. Schicht.
Ende.
Ja, Ende. Relativ simple Geschichte. Deswegen bin ich auch ein guter, großer Freund davon, einfach so ein Ding zu kriegen und alles andere selber machen zu können. Weil da muss ich mich halt eben nicht mit dem Admin von dem Router rumschlagen, wo der Router vielleicht irgendwie ein altes Firmware-Release hat oder es ist ein Cisco-Ding, was schon 10 Jahre alt ist und irgendwie Quality of Service statt zwar im Marketingblättchen steht, aber eigentlich nicht so tut, wie wir wollen. Ist eine relativ schwierige Geschichte. Gerade dieses Quality of Service. Es gibt da ein Ding, das nennt sich Miracle Shaper. Das breite ich jetzt nicht aus. Genau, Miracle Shaper oder M-Shaper, das kann man sich mal angucken. Dort ist auch erklärt, was der tut, weil der rechnet tatsächlich diesen Protokoll-Stack fürs DSL aus. Das hat ein Mitarbeiter von mir geschrieben, das Ding ist ein privates Projekt, damit will ich mich überhaupt nicht schmücken, aber es ist eine coole Geschichte. Also Florian Zumbiel, Miracle Shaper, kriegt man einfach mal einen Eindruck davon, wie DSL funktioniert, aber das will ich jetzt nicht erzählen, weil das führt zu weit. Aber so Quality of Service, Firewall-Konfiguration, dass die Firewall auf der einen Seite irgendwie möglichst sicher ist, also Paketfilter möglichst sicher, auf der anderen Seite muss aber irgendwie Voice-over-IP durch, das ist nicht so einfach. Also ich finde, Telefonie ist eine relativ haarige Geschichte und wenn ich die Wahl habe, ein Softwareprojekt zu machen, also Software zu entwickeln oder irgendwo eine Telefonanlage einzurichten, mache ich lieber das Softwareprojekt, weil das liegt auch viel mehr in deiner Hand. Also IP ist inzwischen eine relativ gut verstandene Geschichte und das ist was wir ständig machen und da hast du halt nicht so Legacy-Zeug wie Fax und auch nicht diese Realtime-Anforderungen, ja, das ist eine Latenz von 100 Millisekunden. Also wenn deine Webseite in 100 Millisekunden antwortet, bist du der Held. Wenn du 100 Millisekunden und mehr Latenz auf deinem Telefon hast, ist schon richtig scheiße.
Ja.
Also du hast einfach ganz andere Anforderungen. Ja. Das jetzt im Detail, das hängt viel zu viel vom Einzelfall ab. Also die Fritzbox zum Beispiel für privat macht ein sehr gutes Traffic Shaping, ist meine Erfahrung. Also wer das für privat braucht oder ein kleines Office, stellt euch eine Fritzbox hin. Damit macht man relativ wenig verkehrt. Also die hat zum einen selber Übergänge zwischen ISDN, Analog und IP auf der einen Seite. Und macht aber und deckt teilweise auch mit drin, genau. Und macht auf der anderen Seite aber auch für die Geräte dahinter, wenn du jetzt ein Softphone verwendest oder du schließt dann noch so ein SNOM-Telefon an, macht das halt auch ein ganz gutes Traffic-Shaping für die restlichen Dienste. Also das ist was, das aus
meiner Erfahrung gut funktioniert. Ich meine, also die meisten VoIP-Benutzer wissen ja gar nicht, dass sie VoIP benutzen. Ne? Also ob du jetzt da dein Triple Play oder was weiß ich, wie diese Produkte heutzutage heißen, wo du da irgendwie alles, also Internet, Telefon, Fernsehen oder was bekommst.
Netcologne,
Fiber to the Basement. Da weiß ja eh keiner, dass da irgendjemand VoIP benutzt. Ne? Also die telefonieren halt genau wie vorher auch, nur dass das Telefon jetzt nicht mehr in der Wand steckt, sondern halt in der Fritzbox oder in einem ähnlichen Gerät halt drin steckt. Aber für diejenigen, die halt tatsächlich aktiv damit arbeiten, kann das halt schon, also da gibt es auf jeden Fall eine ganze Latte von Problemen, die man halt laufen kann.
Ja, richtig. Wenn du so ein Business-Kontext
Ich habe zum Beispiel, also ich hab zum Beispiel irgendwann mal mein Zipgate-Account halt auch in die Fritzbox eingetragen, weil das halt einfach, ich hatte da irgendwie ziemliche Probleme, ne? Also trotz 25 Mbit, wenn halt dann irgendwie das QoS irgendwie falsch greift oder irgendjemand gerade was unterlädt oder streamt oder so, dann hakelt halt das Gespräch, weil die Fritzbox halt nicht weiß, dass das halt ein VoIP-Gespräch ist und dass das halt eine andere Latenzanforderung hat als der HTTP-Download, der da gerade irgendwo irgendwo gerade läuft.
Ah. Ja. Wobei sie das prinzipiell wissen könnte, ja, also das VoIP ist so charakteristisch und gerade SIP in Verbindung mit RTP ist so charakteristisch, dass man das eigentlich ganz gut bevorzugen könnte. Das Ding, die nächste Stufe ist dann, wenn du es im Gerät selber einträgst, dann weiß es natürlich definitiv.
Genau.
Und noch eine Stufe mehr, oft ist es so, dass die hinten dran auf dem DSL WLANs fahren, also virtuelle Ethernet-Verbindungen nochmal. Dass da priorisiert wird. Ja. Das heißt, die können auf einem relativ niedrigen Level priorisieren. Das funktioniert aber natürlich nur für deinen Anbieter selbst. Das funktioniert nicht für Zipgate, weil Zipgate muss ja über das öffentliche Internet erreichbar sein. Ja. Die Telekom zum Beispiel, die provisioniert hintendran mehrere WLANs. Und je nachdem und dann auch, glaube ich, zwei PPPoE-Verbindungen oder eine PPPoE-Verbindung und eine Verbindung ohne, nämlich dann per DHCP. Das heißt, du hast dann wirklich mehrere Adressen und kannst dann auf einem dedizierten zwar gleiche Kupferleitung, gleiches DSL, aber noch auf dem DSL-Layer quasi wird dann QoS gemacht, also auf einer sehr niedrigen Schicht. Und damit haben die halt mehr Kontrolle. Und deswegen ist oft das Voice-VIP von dem Anbieter, der die Leitung liefert, halt auch zuverlässiger als das von einem Dritten. Mhm. Was eigentlich ein bisschen schade ist, weil eigentlich sollte so ein IP-Leitungsanbieter heute halt eben nur noch das sein, ein IP-Leitungsanbieter,
genau,
ein IP-Leitungskabel. Richtig.
Ja,
mehr Ende zu Ende, aber das sehe ich nicht. Also prinzipiell ist es so, wenn du eine öffentliche IP hast oder IPv6 oder so, kannst du mit SIP, können Endgeräte immer direkt miteinander reden. Also die Vermittlungsstelle ist in SIP eigentlich nicht mehr vorgesehen. Ja? Also wenn man SIP richtig machen würde, hättest du halt immer die gleiche IP-Adresse, irgendwie IPv6 ist ja auch roamingfähig theoretisch. Du hättest, egal wo du bist, die gleiche IPv6-Adresse, hast da einen Hostnamen drauf und dann wählst du halt den Host, also Username at Hostname von jemand anders.
Aber das kriegen wir auch bis 2019 nicht mehr hin.
Nein, die Perspektive, also so schwer wie sich IPv6 tut, sehe ich alles nicht. Aber so ist SIP gedacht. Ich finde, da sollte man auch immer nochmal drauf hinweisen, dass SIP, anders als sowas wie MGCP, ist nicht dafür gedacht ursprünglich, um ein Endgerät an eine Vermittlungsstelle anzuschließen, weil das SIP-Gerät, dein SIP-Telefon hält die Vermittlungsstelle seinerseits für ein SIP-Gerät, weil die sind symmetrisch. Du hast nicht diese kleinen Server-Geschichte wie bei HTTP, sondern das ist eigentlich ein Peer-to-Peer-Verfahren. Ja, also da ist es deutlich anders. Und wenn ihr beide im gleichen lokalen Netz, beide einen SIP-Client auf eurem Rechner habt, solltet ihr euch damit direkt anrufen können. Das kann auch das SNOM-Telefon. Also wenn du hier auf dem Notebook einen SIP-Client startest und rufst die IP-Adresse, irgendein Username, @IP-Adresse auf dem Telefon an, dann müsste das klingeln.
Okay.
Also das geht.
Ganz neue Möglichkeiten für Spam und
vielleicht dann doch wieder ein Grund, jemanden dazwischen haben zu wollen. Ja, ist echt nicht so ganz einfach. Genau, da sind wir vielleicht dann auch nochmal bei ganz netten Konzepten. Also ich hatte vorhin dieses Asterisk erwähnt. Asterisk ist so eine Open-Source-Engine, sicher die bekannteste. Die Codebase ist leider ganz fürchterlich schlecht. Also wer heute neu mit VoIP anfängt.
Was ist das, also wenn du mal den Fass aufmachst?
Was ist das eigentlich? Genau. Da gibt es wieder so ein Spezialakronym, ein Back-to-Back oder ein Spezialbezeichnung, ein Back-to-Back-User-Agent. Also es sind zwei User-Agents, Rücken an Rücken.
Ja.
Weil, wie ich eben schon gesagt habe, eine Vermittlung gibt es nicht. Diesem Konzept nicht vorgesehen. Das heißt, wenn du Vermittlung machen willst oder wenn du Netzübergang, Gateway machen willst von einer Technologie auf die andere, muss ich auf der anderen Seite, habe ich keinen Server, sondern wieder einen Client.
Ah, okay.
Nennt sich in SIP-Terminologie User Agent. Und dieses Asterisk stellt ganz viele User Agents dar. Damit kannst du dann wieder sowas Traditionelles machen. Wenn wir zu Media Ventures zurückgehen, die hatten dann halt von uns geliefert, einen so einen Back-to-Back-User-Agent, der aber eine multiple Persönlichkeit ist, nämlich ganz viele davon repräsentierte. Und wenn du dann mit deinem dein Snorm-Telefon genommen hast, hast eine Nummer gewählt. Wenn es intern war, ging es vom User-Agent-Snorm-Telefon in den User-Agent-Asterisk, von dem Asterisk wieder eine Verbindung zu dem anderen Telefon. Oder von dem Asterisk ins Festnetz.
Und warum nicht direkt, wenn das intern ist?
Weil man dann zwischen internen und externen Gesprächen prinzipiell unterscheiden müsste und unterschiedlich wählen müsste.
Und so ist es halt immer gleich.
So dann, wählst du immer gleich. Also so wählst du halt eine kurze Nummer und ohne Null für ein internes Gespräch und eine Null und eine längere Nummer für ein externes Gespräch und musst dann halt nicht dirk@pkw.de wählen für ein internes Gespräch, sondern
Du wählst halt immer gleich und das Ding regelt das halt dann.
Genau. Und das ist das, was Unternehmen haben halt traditionelle ISDN-Telefonanlagen gehabt und du willst die Leute, die normale Sekretärin, für die wäre das doch sehr ungewohnt. Also meine Erfahrung ist, die Leute sind da einfach nicht so flexibel und das ist irgendwie, das ist ziemlich legacy, aber was willst du machen? Also wenn die Leute dann deine Telefonanlage nicht kaufen, weil man da auf einmal irgendwie URIs wählt, statt
ist halt scheiße.
Also für
Nebenstellen innerhalb, also für interne Nebenstellen ist das ja noch okay, weil das sind ja meistens dann irgendwie 3 oder 4 Stellen oder sowas in der Richtung. So Telefonnummern, also ich kann mir keine einzige Telefonnummer mehr merken, auswendig, also so eine vollständige mit Vorwahl und ich habe ja schon Probleme, meine eigene Handynummer mir zu merken, da macht das halt Sinn, ne? Nur ich kann halt verstehen, dass das halt so für so interne Sachen, so 3 Ziffern, das kriegt man halt noch hin. Ja. Und das kriegst du wahrscheinlich auch schneller an so einem Gerät eingetippt, als jetzt hier ein E-Mail-Adressen-ähnliches Format, ne? Also
ja, und selbst wenn nicht, dann haben die ja auch alle Speicher, also das sind ja eh die.
Ja, stimmt.
Abteilungsleute, Marketing sind alle eingepumpt.
Ja, die kann man dann immer so breit bauen, diese Telefone mit 1000 Knöpfen. Stimmt, das ist natürlich auch wiederum
wichtig. Dieses Telefon kannst du tatsächlich, ich glaube, bis zu ungefähr 150 Tasten aufrüsten. Da gehen nochmal 2 Blöcke A48 Tasten.
Da brauchst du so 2 Meter Schreibtisch brauchst du dann dafür, damit das noch irgendwo drauf passt.
Ja, aber läuft, ne?
Wobei, je nachdem, wie viele SIP-Messages du dann hast für die verschiedenen Tasten in kurzer Zeit, das kommt teilweise die CPU in dem Telefon an seine Grenzen. Also das sind auch so spannende Sachen. Also erlebst da Dinge, die hättest du vorher so nicht erwartet. Ja, genau. Also richtig, also dieses Asterisk ist sowas ähnliches wie eine Telefonvermittlung. Du kannst da auch Dinge mit dem Audio machen, du kannst dann Konferenzen realisieren, du kannst Audio mitschneiden. Mir wichtig zu sagen, Asterisk ist längst nicht die einzige Software, die das kann. Es gibt eine andere, die nennt sich, also es gibt noch mehr, aber FreeSwitch ist auch relativ populär, weil wir haben halt auch irgendwie mal tiefer in den Asterisk Source Code reingucken müssen und die Qualität von diesem Asterisk Source Code ist leider nicht besonders. Also, wenn ihr heute neu mit Voice over IP anfangt, guckt euch gut um, sucht euch besser etwas anderes, was nicht Asterisk heißt. Asterisk war das erste unter den Dingern, das ist quasi so ein bisschen der Apache unter den den VoIP-Engines, aber wirklich ganz schwieriges Teil.
Im Zweifelsfall muss man den Pablo anrufen, wenn man irgendwie.
Ja, kann man machen, möchte. Aber wie gesagt, lieber Softwareentwicklung als Telefonie, weil das ist halt echt haarig. Also man kann das machen und wir haben da inzwischen einige Erfahrungen. Genau, was gibt's noch? Es gibt sogenannte SIP-Proxys, die dann zum Beispiel diese Registrarfunktion, also Asterisk kann auch eine Registrarfunktion wahrnehmen. So ein Proxy ist eine leichtgewichtigere Geschichte. Und da ist Chameleon ein relativ bekanntes Ding. Es gibt ein anderes in Erlang geschriebenes, das nennt sich YXA. YXA kann man sich YAX. Nee, YXA, so rum. Genau, kann man sich auch mal angucken.
Ja.
Ja.
Okay, das heißt, das ist jetzt so,
Das ist so die ganze Infrastrukturteil,
okay, was dann da konkret steht. Du hattest ja jetzt eben gesagt, ihr seid eine Telco.
Ja.
kleine Telco,
ja,
aber
genau.
Telco.
Genau, ein Telekommunikationsanbieter.
Genau, und da hängen ja immer so ein paar Sachen dran, ne?
Ja,
hört man zumindest immer wieder. Was hängen denn da für Sachen so dran?
Was hängt da dran? Man möchte seinen Kunden zum Beispiel Rufnummern zuteilen können.
Das hattest du ja schon angesprochen.
Also das scheint ja nicht ganz so einfach zu sein.
Nee, das ist nicht ganz so einfach, weil es gibt in Deutschland 5200 Ortsnetze,
also ja.
Ja, verschiedene Vorwahlen. Und du kannst bei der Bundesnetzagentur, die da eigentlich für zuständig ist, kannst du die immer nur in 1000er Blöcken kaufen und die sind relativ teuer. Und du kommst dann, wenn du 5200 Ortsnetze haben willst, auf ungefähr 2 Millionen Euro, damit du für jedes dieser Ortsnetze einen Rufnummernblock hast.
Okay.
Was natürlich für ein damals Drei-Mann-Unternehmen, aber auch selbst heute, eine ganz schöne Investition ist.
Ja, auf jeden Fall. Das heißt, wenn jetzt jemand aus Buxtehude, wo ihr das Ortsnetz nicht gekauft habt, eine Nummer haben will bei euch, hat der Pech gehabt.
Genau.
Oder er zahlt halt relativ viel für seinen Anschluss.
Genau, er zahlt viel für seinen Anschluss oder wir gehen dann Vorleistungen. Das nächste Problem ist auch, dass du zum einen, wenn du bei der Bundesnetzagentur die bestellst, immer eine gewisse Grundbetrag zahlst und die Zuteilung dauert auch mehrere Monate. Also eben mal bei der Bundesnetzagentur einen Block bestellen, ist überhaupt nicht so einfach.
Okay, okay.
Dann hast du so Sachen wie Lawful Intercept, Überwachung.
Ja, ja.
Also der Staat möchte halt auch manchmal gerne mithören.
Ja.
Das musst du prinzipiell auch erfüllen. Größere Systeme müssen das quasi verdeckt können. Also da kann sich der Staat direkt aufschalten und direkt einwählen. Bei kleineren Systemen könnten die theoretisch anklopfen. Kann ich ehrlich sagen, haben sie bei uns noch nie getan. Aber dafür sind wir, glaube ich, einfach zu klein.
Okay.
Zumal sie nicht unbedingt zu uns kommen müssten. Die könnten ja auch an Stellen dazwischen gehen oder auf der anderen Seite versuchen abzuhören.
Okay, aber also, ihr seid noch klein genug, dass ihr nicht so eine automatische Geschichte haben.
Richtig, wir müssen das nicht vorhalten. Ich weiß das von einem unserer Zulieferer, die betreiben ihre Anlage auch auf so PC-artige Hardware.
Ja.
Und bei denen ist es so, die haben dort in ihrem eigenen System einen Prozess, wo sie nicht reingucken dürfen. Also die wissen, da läuft halt ein Prozess auf dem System, der hat einen bestimmten Namen und da wissen sie, wenn der Staat sich einwählt, dann darüber und dann läuft es da lang. Genau, du musst weiteres erfüllen, das nennt sich Bestandsdatenabfrage, das ist das Pendant dazu. Ihr fragtet vorhin ja, wenn die Polizei wissen will, wo denn dieser Anschluss eigentlich lokalisiert ist oder umgekehrt, die wollen den Dirk abhören, aber wissen nicht, welche Nummer der hat, weil der steht nicht im Telefonbuch, dann können die sich einwählen und können nachgucken, welche Rufnummern der Dirk eigentlich hat.
Mhm.
Spannend ist, das ist, da wäre ich fast umgekippt, als ich das gehört habe. Also erstmal ist es so, also das Ganze passiert per ISDN. Die wählen sich, also der Staat wählt sich beim Telefonanbieter per ISDN ein.
Das gibt's doch gar nicht mehr, ISDN.
Ist doch
noch 2019 ist das also dann vorbei.
Also das letzte Mal gesehen habe ich das vor 2 Jahren. Also mein Bestand, also wir selber bieten diese Schnittstelle nicht an, weil wir auch wieder zu klein sind. Wir müssen zum Glück nicht. Aber ich kenne halt, wir sind ja in Verbindung mit anderen größeren Anbietern und die haben diese Schnittstellen. Und da hängt dann so eine kleine Box von Rode und Schwarz. Ich weiß nicht, ob ihr von denen schon mal gehört habt. Die machen so IMSI-Catcher und solche Geschichten. Aber machen halt auch so geschlossenes Krypto-Zeug, also so eine Blackbox. Da geht ein ISDN rein, da kommt ein ISDN raus. Und dann landet das in so einem ISDN-Dial-In. Also die wählen sich per ISDN ein. Dahinter ist dann die IP-Adressen von beiden Endpunkten sind fest verhandelt. Also da gibt es Verträge unterschrieben, da stehen IP-Adressen fix drin. Also jeder offizielle Telekommunikationsanbieter in Deutschland, der in diesem Abfragesystem teilnimmt, hat da halt dediziert IP-Adressen für einen FTP-Server. Ja?
Also, oh Gott.
Genau. Die wählen sich per ISDN ein, da ist dann diese proprietäre Kryptobox, dahinter landest du dann halt PPP, ISDN, Dial-In und dann fragen die, dann schieben die so einen Job per FTP hoch, also legen dann eine Datei hin, in einem bestimmten Format kodiert, die holt sich dann irgendein Batch-Prozess, holt sich das Ding ab, verarbeitet das und legt dieses Ergebnis dahin und dann wählen die sich wieder ein oder haben gewartet und holen das Ding wieder ab.
Oh je, das
ja.
Will man doch gar nicht alles wissen.
Ja, Entschuldigung.
Man stellt sich das immer so vor, da sitzt einer wie in diesen amerikanischen Krimiserien, ne, und dann so fancy Interfaces, ne, der macht einfach FTP,
schiebt
das Ding hoch und wartet.
Also kann man schon verstehen, warum die NSA einfach die Leitung direkt anzapft, weil das ist ja Wahnsinn.
Ja.
Die nehmen einfach alles, weil alles andere geht eigentlich nicht. Nee, es ist mega abgefahren und es gibt dann auch so Prioritätsstufen. Es gibt Anfragen, die kannst du irgendwie dir Zeit mitlassen. Es gibt andere Anfragen, die musst du innerhalb von einer Minute beantworten oder sowas.
Oh je.
Ja, aber das sind halt auch die Anforderungen, eine Minute. Also wir reden jetzt nicht über 100 oder 500 Millisekunden, sondern
eine Minute.
Eine Minute. Ja, eine Minute ist es kritisch.
Ja? Aber es gibt halt auch Anfragen, da kannst du ja eine halbe Stunde oder so.
Gefahr im Vollzug, eine Minute Antwortzeit.
Ja. Genau.
Sitzen die NSA-Waffen da und dann nicht wieder einen Deutschen anrufen. Das dauert alles ewig.
Ja, ja genau, es ist ein bisschen abgefahren.
Okay.
Genau. Dann musst du halt für, was mit den Ortsnetzen nochmal zusammengreift, ist die Visualisierung auf Google Maps. Da haben wir dafür realisiert, weil diese Ortsnetze entsprechen nicht den Stadtgrenzen. Hier von Köln kennt man das zum Beispiel auch. Im Kölner Süden, zum Beispiel bei Media Ventures, hat man Wesslinger Vorwahl.
Ja.
Ports gehört zu Köln, hat aber 0:2, 0:3, hat auch einen eigenen Vorwahl.
Oder zwei kleine Städte nebeneinander haben dann auch schon mal die gleiche Vorwahl.
Also ja, ja auch absolut, genau. Ja. Oder irgendwie, genau, manchmal liegen die dann auch noch auf so Grenzen zwischen dem Köln-Düsseldorf-dominierten 0-2er-Bereich und dem, glaube ich, Frankfurter Bereich, da gibt es so Grenzen und da gibt es wirklich Orte, die sind, die haben eine 0-2 irgendwas Rufnummer und unten die andere Hälfte vom Ort hat eine 0-6er
Nummer.
Eine Straße weiter.
Weiter
und dann wirst du halt von Frankfurt traditionell versorgt und nicht von Köln oder Düsseldorf. Aber wir haben das mal auf Google Maps visualisiert. Das Ding ist leider gerade down. Google hat da irgendwann mal die API abgedatet. Das müssen wir mal nachziehen. Aber dann könnte man sich das auch angucken. Also, wen das interessiert, kann sich gerne bei mir melden. Dann wollten das Ding in nächster Zeit mal wieder hochbringen. Und dann kann man halt auch diese Ortsnetze auf der eigentlichen Karte sehen und sehen, wo da was verläuft. Und sind insgesamt, das sind ja so Polygone, so Vielecke, weil die halt irgendwie diese Grenzen beschreiben. Und die haben insgesamt 2,3 Millionen Datenpunkte.
Aber ist das immer noch, hatten wir ja vorhin, also früher war es ja wirklich notwendig für die Vermittlung. Ist das heute immer noch so? Also wenn ich einen 06er habe, dann werde ich garantiert über Frankfurt da irgendwie hin vermittelt?
Über die Richtung nicht unbedingt. Also das ist deutlich flexibler und kleinteiliger geworden. Aber es ist so, wir als Telekommunikationsanbieter, wir dürfen einem Unternehmen in Syrth dürfen wir keine 0:2:1er Rufnummer zuteilen, weil das von der Bundesnetzagentur, weil diese Polygone sagen, der wohnt in der falschen Straße. Der hat zwar eine Kölner Anschrift, aber darf auf keinen Fall eine Kölner Vorwahl kriegen, weil das haben wir anders definiert.
Ja, okay.
Frag mich nicht, was das für einen Sinn hat, aber
so ist es halt.
So ist es halt, genau.
Ja, okay. Ja. Aber da fällt mir ein, gab es nicht mal so einen Versuch oder gibt es das vielleicht immer noch so ein Vorwahlblock für diese VoIP-Anschlüsse zu machen?
Ja, gab es. Ich glaube, das ist der 032, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe. Das Problem ist, dass das ganz viele Anbieter, gerade vorweg, ich glaube, die Telekom war zumindest mein Eindruck, will da keinem was, vielleicht sehe ich das auch falsch, aber die wollten das nicht, war mein Eindruck, weil dann wäre es ja für einen kleinen Anbieter wie uns auch einfach gewesen, und sich einen 1000er Block 032 oder auch einfach 10 davon zu kaufen, so teuer sind die dann auch wieder nicht. Das heißt, ich bräuchte 10 Blöcke statt 5200 Blöcke, die Telekom sowieso hat. Und könnte dann ganz Deutschland versorgen. Und deswegen haben die lange nicht geroutet, dann haben sie die preislich diskriminiert und so weiter und so fort.
Also das gibt's noch, aber es hat sich nicht durchgesetzt.
Erinnert sich noch jemand an 0700, also 0700? Persönliche Rufnummer?
Ja.
Nee, gab's auch mal.
Ja, okay. Ja,
nee, das ist, so, dieser ganze Bereich ist extrem träge. Also das ist halt, wie man das aus anderen Bereichen, glaube ich, auch kennt. Also ich glaube, die IT-Welt, die bewegt sich ja doch vergleichsweise schnell. Aber wenn du dir dann so andere Bereiche anguckst und selbst in unserer Welt, wie viele alte Java-Runtimes habt ihr schon gesehen und Kram
und Zeug. Aber so ist das ja,
also
so
will man es eigentlich.
Alte Ruby-Versionen.
So,
Gott. Allerdings.
Ja, genau.
Don't get me started. Aber
sorry.
Aber so will man es eigentlich haben, ne? Also das ist ja genauso, wie dass du halt nicht deine primäre E-Mail-Adresse nicht alle 2 Jahre wechselst, weil du umziehst, willst du ja eigentlich auch eine Rufnummer haben, die fest ist. Gut, heutzutage ist es halt häufig die Mobilnummer, weil du nimmst das tatsächlich mit. Für so eine Festnetznummer will man ja am liebsten, sollte das ja eigentlich auch eine konstante Nummer sein. Ne?
Ja, ich habe gar keine Festnetznummer.
So,
ich habe gar keine Festnetznummer. Aber wenn wir jetzt wieder irgendwie, also nehmen wir mal einen anderen Kunden von uns, die greifen Konz, ein großer Immobilienmakler hier in Köln, die sitzen im Moment in Marienburg. Ich glaube, Hahnwald ist auch schon 0:2:2:3:6. Nehmen wir an, die ziehen in den Hahnwald und dort ist schon wieder ein anderer Vorwahlbereich. Die mit ihren 100 Mitarbeitern und ganz wichtig, und diese Nummern stehen überall in der ganzen Welt, gerade in Immobilienmakler, die wirklich ihre Nummer überall verteilt haben, die dürften die verdammt nochmal nicht behalten.
Das heißt, sie brauchen eine Nebenstelle, so einen Sitz
in dem alten
Briefkasten, wo dann
genau.
Das, ja. Da sind die Anschlüsse registriert, ja, und eigentlich
gut. Was gerade für die, glaube ich, auch alternativlos wäre. Also die würde man ja regelrecht dazu nötigen, das so zu machen, weil das ist deren Asset, deren Rufnummer für so einen Makler. Wie viele Visitenkarten haben die über die letzten 10 Jahre verteilt? Ja, in wie vielen Anzeigen ist deren Nummer drin?
Das ist auch ein sehr langlebiges Geschäft, ne? Also die rufst du dann nach 10 Jahren nochmal an, weil.
Ja, weil irgendwie, weil du halt nochmal was willst. Aber das ist halt, also da machen wir uns halt auch echt das Leben unnötig schwer.
Ich glaube, wir leben da ja auch in so einer kleinen Bubble, ne? Also ich telefoniere halt auch minimal wenig eigentlich heutzutage. Ich weiß nicht, wie das euch so geht.
Geht mir auch so.
Und im Zweifelsfall guckt man halt online nochmal nach, wie die Nummer denn von dem Immobilienmakler ist, wenn man den nochmal erreichen möchte. Aber ich will gar nicht wissen, wie groß die Menge der Leute ist, die halt tatsächlich in ihrem Telefonbuch nachgucken und diese Nummer einfach wieder wählen, weil das halt einfach so ihr Kommunikationskanal halt ist, ne?
Ja, klar. Und da ist noch vieles analog. Wie gesagt, viele Leute bewegen sich nicht ganz so schnell. Wir denken da oder nehmen gerade Kontakt mit dem größten Brillenhändler Deutschlands auf und da habe ich jetzt auch gerade gehört, die haben ihre Adressbücher in den Filialen von den Mitarbeitern auf so Papprondells, wie man die halt so kannte.
Geil.
Also wenn die eine Nummer nachschlagen, tun die das, dann blättern die.
Ja.
Dann drehen die am Rad. Also das ist halt, da funktionieren manche Sachen noch anders und das muss man einfach mal irgendwie wahrnehmen. Was braucht man noch, wenn man selber Telefonanbieter werden will? Noch eine ganz wichtige Geschichte ist das sogenannte Accounting und Billing. Also Accounting ist...
Das ist ja Flatrate, da ist doch immer alles...
Kommt drauf an. Ausland hast du in der Regel keine Flatrate, zumindest nicht nach Nordkorea, vielleicht noch für den EU-Raum, aber nicht oder für USA. Aber nicht darüber hinaus. Mobilfunk ist oft nicht flat, weil halt auch im Einkauf sehr teuer. Das ist auch was man verstehen muss. Unter den Anbietern gibt es keine Flatrates. Wir können keine Flatrate kaufen. Ja, wir zahlen für jede Minute.
Okay.
Sekundengenau, das ist ein Unterschied, aber wir zahlen pro Minute und der Preis ist gar nicht so gering. Also das ist also so ein Cent roundabout für eine pro Minute für ein Festnetzgespräch ist selbst im Großhandelsbereich durchaus eine übliche Größenordnung. Also da darf man sich nicht vertun, die Margen sind da extrem klein, aber du musst auch gesetzlich geregelt, wie so ein Billing funktioniert oder so ein Accounting und du brauchst das halt und wir wollten jetzt sowohl Pre- als auch Postpaid können und wollten damit dann halt auch einzelne Calls tracken können und deswegen haben wir unsere eigene Software geschrieben, die ist in Ruby und das noch ist auf Ruby 1.8 und dort hat Florian Zumbiel Fibers implementiert, die es glaube ich seit 1.9 am Werk gibt, aber damals gab es sie nicht und er hatte irgendwie so ein Concurrency-Modell im Kopf, wo er dann irgendwie die Idee hatte, halt jeden Call als Fiber zu implementieren und dafür wären halt richtige Threads oder so, wären halt zu teuer gewesen, es hätte halt zu schlecht skaliert und deswegen hat er dann halt irgendwie diese Lösung gebaut. Das heißt, immer wenn man irgendwie, solange ein Anruf bei uns steht, ist der halt auch eine Instanz, ist der auch irgendwie eine Information in einem Ruby-Prozess und der trackt das halt mit und guckt halt auch, wenn das Konto leer ist, wenn du ein Prepaid-Konto hast und das ist leer, dann cuttet er halt auch an einer bestimmten Stelle.
Okay.
Weil das kann Asterisk intern, hat solche Mechanismen halt nicht. Dafür ist es dann halt auch wieder nicht schlau.
Wird mir auf jeden Fall immer klarer, warum du lieber Softwareprojekte als Telefon machst.
Es hängt halt alles zusammen. Du hast unglaublich viel State. Also, das, was du halt in so einer Web-Applikation, wo du halt User gegeneinander getrennt und dann hast du einen Request und der ist möglichst unabhängig vom nächsten Request und all solche Sachen, wo das eigentlich relativ einfach ist, ist bei Telefonie in der Tendenz alles ein Riesenknoten.
Okay.
Genau. Also das ist schon ganz spannend, aber man kann da viel mit Ruby machen. Die eigentliche Rechnungserzeugung hinten dran, die machen wir mit Rails und Tech. Und also das ist halt schon ein sehr Open-Source-lastiger Stack. Also da ist einiges an eigener Software drin. Da ist halt als Asterisk drin und Camaleo als so Voice-over-IP-Spezialisten. Wir bilden alles auf PostgreSQL ab und das miteinander interfacen ist halt in der Regel Ruby-Code und das hinten raus auch.
Cool. Postgres macht ihr auch schon seit immer, ne, glaube ich.
Postgres machen wir schon sehr, sehr, sehr lange, weil wir da einfach irgendwie zu Hause sind, weil das halt eine sehr mächtige Datenbank ist, was wir auch wieder bei diesen Ortsnetzgeschichten gesehen haben, also mit diesen Polygonen. Ich weiß gar nicht, ob das alle wissen, aber du kannst Postgres Geokoordinaten oder Koordinaten geben in einem Koordinatensystem und der sagt dir, welche Polygone da drin liegen. Also das, was viele Web-Kartenanwendungen ja nicht können, du verschiebst den Kartenausschnitt und dann diese Points of Interest, die du irgendwann mal selektiert hast, ja, also du gibst eine Postleitzahl ein, dann machen die einen Select gegen die Datenbank, holen alle Points of Interest für den Postleitzahlenbereich raus, mhm, und dann verschiebst du den Kartenausschnitt und dann bist du verloren. Das ist gerade so Web-Anwendungen von der Post und der Telekom, die sind da ganz groß drin. Und eigentlich willst du den Bildausschnitt verschieben, ja, und willst ja dann, genau, die neuen Koordinaten, die neuen Ecken, willst du ja wieder an die Datenbank schicken und die Datenbank sagt dir, welche Points of Interest jetzt in diesem neuen Kartenausschnitt sind.
Genau,
und das,
genau,
kann halt Postgres, solche Sachen kann Postgres von Hause aus.
Okay,
und
okay,
ja, ist überhaupt irgendwie gute Datenkonsistenz und so. Also Leute, die heute noch viel MySQL machen, denen rate ich ganz dringend einen Blick auf Postgres. Ich weiß nicht, wie.
Maria,
also,
ist das doch heutzutage, oder?
Ja, MariaDB, ja.
Naja, aber
die Entwicklungsgeschichte, finde ich, spricht auch nicht für diesen Zweig von Datenbank. Also soll jeder machen, wie er mag, aber ich finde, da lohnt sich auf jeden Fall mal ein Blick drauf. Was ist vielleicht so aus Carrier-Sicht noch spannend? Wie machen das andere? Diese Jungs, mit denen wir das auf SIP-Basis, den Interconnect machen, die fahren da zum Beispiel einen Thomson, die sogenannte Thomson Serpec-Plattform. Das ist halt so eine Telefonvermittlungsplattform. Mhm. Und die basiert auf einem IBM Blade Center. Blade Center T für Telecommunication ist halt so eine Kiste, wo dann wieder so Blades drin stecken, also Rechner drin stecken, läuft alles auf 48 Volt Gleichstrom, weil das ist der Standard in der Telekommunikation. Also kannst du halt auch dann PC-Server kaufen, die wieder 48 Volt Gleichstrom fahren, weil das ist halt deren Welt. Hat immerhin den Vorteil, da ist ja sowieso alles Battery-Backup.
Ja.
Und du musst halt nicht wie in einem PC-Data Center, wo du in der Regel halt die Netzspannung hast, die dann in deinen USV reinsteckst, also gleich richtest, in deinen USV steckst und dann wieder wechselrichtest, um sie aus der USV wieder rauszukriegen, ist es so, kannst du direkt per Gleichstrom dich auf die Batterien klemmen und hast halt weniger Komplexität.
Das ist natürlich
cool. Das macht eigentlich Sinn.
Ja, du hast ja, diese 48 Volt sind doch auch die auf der Analogleitung drauf sind, ne?
Ja, also zumindest nearby, also das ist so ein bisschen aber da kommt's her. Also ich glaube, das ist, ja.
Genau, konnte man den Strom klauen.
Ja, konnte man Strom klauen, nicht viel Leistung. Also, ja. Relativ vergleichsweise hoch.
Aber es hat auch nicht gepitcht. Also wenn du da...
Ja, genau.
Wolltest du Strom klauen früher?
Nee, aber es hat sich nicht so richtig gelohnt. Nee. Aber da kam ein bisschen was raus. Genau. Was bei diesem Serpec irgendwie oder überhaupt diesem Blade Center spannend ist, also die ganze Kiste kostet halt schon unglaubliches Geld, dann verwenden die dort Glas-Interface-Karten, also dieses E1, das wir verwenden, das ist in der Regel auf Kupfer. Wie gesagt, er hat 45 Plugs. Die verwenden da was, das nennt sich STM1, 155 Mbit, sicher eine Größe, die man auch schon mal gehört hat. Mhm. Und dann legen die, ich glaube, 72 mal 2 Mbit. Ich weiß, das füllt es nicht ganz aus, aber da ist ein bisschen Puffer zwischen. Du packst dann so und so viele 2 Mbit Schlitze wieder in diese übergeordnete Größe. Aber du konfigurierst logisch wieder 2 Mbit Schlitze. Also das heißt, du hast dann ein physisches Interface auf Glas mit 155 Mbit, hast dort drin dann 2 Mbit Dinger und in den 2 Mbit Dingern hast du wieder die 32 Zeitschlitze, wovon auf dem Glas, wo kein Jitter oder da passiert halt nichts mehr, das ist eh fix, aber du hast immer noch einen Synchronisationskanal.
Ja.
Weil es halt weil es halt alles ineinander gesteckt ist. Und diese Interface-Karte, wo du dann halt diese 155 Mbit drauf fährst, die hat den Wert einer Eigentumswohnung. Also für das Geld, was dieses eine Interface kostet, kannst du dir in Köln eine kleine Wohnung kaufen.
Okay. Ja?
Oder sagen wir sogar eine mittelgroße Wohnung. Ja? Also einer kann da komfortabel drin wohnen, Kölner Innenstadt. Ja?
Nicht schlecht. So,
wenn man mal eine Idee hat. Also das Zeug ist traditionell alles extrem teuer. Diese E1-Interface-Karten, die wir verwenden, sind direkt physisch, die sind deutlich günstiger. Hätte ich mal mitbringen können. Mist. Naja gut, kann man irgendwie. Audio-Medium bringt vielleicht auch nicht so viel, hätte ich euch vielleicht mal zeigen können. Ja, was gibt's von denen noch zu erzählen? Dieses Ganze drumherum, wie die Bestandsdatenabfrage, aber auch, wie tauschen die Daten mit ihren Partnern aus?
Ja.
Das haben die selber implementiert, haben sich da auch selber was ausgedacht, haben sich wohl überlegt, ach, FTP, das ist irgendwie so oldschool, das macht man ja heute nicht mehr. SSH und SCP und SFTP hatten sie scheinbar nicht auf dem Schirm. Was haben sie gemacht? Haben sich ein XML-FTP implementiert. so wie ich das gerne nenne. Die selber nennen das irgendwie anders. Auf jeden Fall ist das ein XML-RPC. Also das heißt, die machen TLS, die machen HTTP, die machen da drin XML-RPC, machen da aber verwenden das halt eben nicht als RPC-Mechanismus im klassischen Sinne, sondern schieben wieder Files durch die Gegend.
Ja? Okay.
Wir laden per XML-RPC dort eine Datei hoch, bekommen dann halt einen ACK, Datei ist angekommen, und müssen dann pollen, um uns das Ergebnis einige Zeit später zurückzuholen.
Oh Mann.
Aber es ist halt auch alles Batch-Processing. Das liegt halt, das ist gar nicht so sehr denen geschuldet. Also sie hätten es auch anders machen können, denke ich. Aber das Ding ist, mit der Telekom und den ganzen Leuten, mit denen die reden, ist es genauso. Ja? Und die bekommen halt auch keine Realtime-Antwort. Also ich würde dann sagen, okay, lassen wir die TCP-Verbindung einfach stehen und steckt uns da was rein, wenn ihr was bekommen habt, damit wir jetzt nicht diese Kaskade von immer mehr Leuten, die auf Dinge warten, haben. Und dadurch, dass du polst, kriegst du zusätzliches Delay, weil du polst ja nicht im Sekundentakt, sondern größer. Klar, weil du gehst dann spätestens bei der Telekom wahrscheinlich traditionell gegen irgendwelche Mainframes und wenn du die zu oft polst, dann wird's teuer und dann kriegst du was auf die Pfoten. Also ja, das ist halt alles irgendwie, also mit hier so modern irgendwie REST und irgendwie stateless und alles schnell und Antworten im Bereich kleiner eine Sekunde, das kannst du alles komplett vergessen.
Okay.
Ja, das ist eine ganz andere Welt, ja. Ganz andere Welt, genau, ja. Also diese Jobbeschreibungen selber, die da drin transportiert werden, sind ihrerseits halt auch wieder sind ihrerseits wieder XML. Das wird BASE64 kodiert und in ein C-Data-Feld gesteckt
von
und
dem anderen XML.
Von dem anderen XML und das wird dann halt dahin übertragen. Genau. Das ist nett, oder? Und wir haben dann unsererseits halt einen Cron-Job, weil wir gesagt haben, okay, machen wir es jetzt nicht zu kompliziert, jetzt keinen komplexen Service oder sowas, sondern wir haben halt beide Seiten, wo die Abrufe als auch die Sendeseite implementiert und die Abrufseite bei uns einfach in den Cron-Job reingesteckt, weil
einmal die Minute erreicht.
Ja, genau. Und sogar nur alle 5, glaube ich, weil wir geben die Daten eh nicht real-time weiter. Die sind eh nur für uns.
Ja.
Von daher ist das so. Ja, jetzt irgendwie viel über Telefoninfrastruktur. Wollt ihr noch was über die Telefonanlage hören? Oder
machen wir nochmal was über die Telefonanlage? Dann haben wir das Paket ja dann auch. Dann ist auch nichts mehr, oder?
Genau,
dann kommen wir
in 2 Monaten hast du dann hoffenweise Konkurrenten, ne? Wenn die dann
alles
nachgebaut haben hier.
Ja,
das will auch keiner.
Nee, genau, das will keiner. Also sollte ich jemandem noch nicht die Lust irgendwie an der Telefonie verdorben haben und sollte jemand Interesse haben, sich an unserer Telefonanlage zu beteiligen. Wir sind halt ein Tech-Unternehmen, aber wir sind keine Sales-Leute. Wenn jemand meint, er kann eine Telefonanlage verkaufen, soll er sich bei mir melden. Also er kann auch einen Anteil an dem Ding haben. Am liebsten wäre mir ein Investor, so jemand, der
kauft das einfach.
Ja, nee, ich will es gar nicht ganz verkaufen. Ich würde mich da weiter dran engagieren, aber so aus mir heraus, also wir bräuchten halt mal ein bisschen frisches Geld für diese Telefonanlage, dass man das Ding mal vielleicht auch von Asterisk, da ist heute dieses böse Asterisk drunter, das Ding vielleicht mal von Asterisk wegbringen, es mal nochmal ordentlich zu polieren und dann vielleicht ein Partner, ein kleiner Telekommunikationsanbieter, der wäre sicher perfekt, weil der hat die Kunden und der hätte vielleicht auch ein bisschen Kohle, aber ich erzähle erstmal, was das Ding
ist. Wenn du von Telefonanlage sprichst, dann meinst du wirklich so ein Stück Blech, wo Hardware drauf ist, wo Software drauf ist, wo Anschlüsse dran sind.
Ja, die Richtung ist gut. Die Wirklichkeit ist so zwischen beiden Welten. Also eine traditionelle Telefonanlage ist halt sowas, wirklich komplett spezialisierte Hardware, hängt gerne an der Wand, hat oft keinen Lüfter, läuft 20 Jahre, braucht kein Maintenance, kann man irgendwie zustellen und sowas.
Spricht auch SIP und so.
Die spricht eben kein SIP, spricht ISDN in der Regel. Es gab dann später auch welche, die konnten auch SIP. Aber wenn du so ein Ding an der Wand siehst, weißt du eigentlich, das kommt noch aus der ISDN-Ära. Das kommt von daher. Unsere Anlagen sind auf PC-Technik, also da ist immer eine x86 CPU bei uns unten drunter. Da sind oft Interface-Karten für ISDN in der kleinen S0 oder in der S2M-Geschmacksrichtung mit drin. Teilweise analoge Schnittstellenkarten, wobei man die auch auslagern kann. Also das heißt, das ist in der Regel ein Server. Virtualisiert ist natürlich bei den Leuten total beliebt, aber Virtualisierung und Realtime ist natürlich wieder ein Problem. Du hast da drunter einen Scheduler, der Scheduler von der Virtualisierungsschicht, mit dem kannst du nicht reden, dem kannst du nicht sagen, ich bin gerade für diesen Moment viel wichtiger. Das heißt, du müsst die Telefonanlage prinzipiell hochpriorisieren und so weiter und so fort. Das heißt, von virtualisierten Telefonanlagen will ich den Leuten eher abraten. Genau, heißt in der Konsequenz, du stellst dir in der Regel so eine 1HE-Maschine ins Rack oder je nachdem, was gerade zu deiner Firma passt. Wenn man bei uns auf der Webseite guckt und sich durchklickt, dann sieht man auch so eine kleine pinke Box. Wir haben da auch mal eine Hardware zu entwickelt. Das Gehäuse dazu haben wir mit einem deutschen Unternehmen zusammen entwickelt. Also das ist speziell dafür. Das kann man halt an die Wand hängen, das kann man auf den Tisch stellen, das kann man ins Rack schrauben. Das ist so multifunktional, weil das halt so aus der Tradition heraus hängen halt Telefonanlagen an der Wand. Und deswegen haben wir gesagt, okay, machen wir unsere Telefonanlage so, dass sie auch an der Wand hängen kann, wenn der Kunde das möchte. In der Regel sind es aber größere Maschinen, sind es halt Standard 1HE-Kisten. Kisten, da ist ein Debian Linux drauf, da ist ein Postgres drauf, da ist ein Ruby on Rails drauf mit einer entsprechenden Applikation von uns, da ist Ruby-Code drauf für die Hardware-Erkennung und so weiter und so fort. Ruby-Code fürs Call-Routing, es gibt da etwas, das nennt sich HANA Call-Router, das ist ein relativ dickes Ding, was den wieder sämtlichen Call-State hält. Also Astrus intern hat den zwar, kommt aber teilweise, fällt Astrus über seine eigenen Füße und es exportiert nicht den kompletten State nach außen. Das heißt, wenn du jetzt das System sehr stark beeinflussen willst, musst du eigentlich den ganzen State nochmal halten, was natürlich Risiken von Inkonsistenz birgt. Aber was willst du machen?
Ja.
So, wenn das Ding das nicht hergibt, gibt es das halt nicht her. Genau, und dann, ja, was machen wir in diesem HANA Call Router? Der macht zum Beispiel dann so Tricks, weil du kannst einen stehenden Call kaum noch beeinflussen. Also wenn du eine Telefonverbindung von einem Teilnehmer zu einem anderen hast, kannst du die halt nur noch beenden. Wenn du die jetzt aber vermitteln willst, also Astrus intern könnte das, mit C-Code kannst du das tun, aber von außen kannst du den Call nicht mehr woanders hin vermitteln oder weitere Telefone klingeln lassen. Du definierst anfänglich, welche Telefone du klingeln lassen willst. Mhm. Wenn du später welche hinzufügen willst, schwierig. Deswegen machen wir es so, immer wenn wir einen Anruf starten aus dem Astrus heraus, es kommt ein Anruf von außen rein und wir starten innen ein, um einen Teilnehmer anzurufen, dann haben wir so eine Art T-Stück-Konstruktion oder Y-Adapter. Du hast auf der einen Seite wird ein Telefon angerufen und auf der anderen Seite bleibt eine Abzweigung leer. Hat nämlich dann die Möglichkeit, dass wir da wieder so ein Y reinstecken, damit einen weiteren anrufen und einer bleibt leer. Und so stecken wir halt immer so Ys ineinander, um dann verschiedene Leute anrufen zu können. Ja? Weil du brauchst halt immer ein loses Ende. Und das lose Ende ist erstmal nicht da. Und das schaffen wir uns halt, indem wir sogenannte Local Channel, also wir rufen immer einen richtigen Teilnehmer an, rufen damit aber einen sogenannten Local Channel an. Und in diesen Local Channel können wir einen weiteren Teilnehmer oder einen weiteren Local Channel reinstecken. Solchen Hacks muss man sich dann behelfen, halt die Basis, ich sagte ja, Leute, Finger weg von Asterisk. Und was machen wir noch? Wir hatten ja vorhin schon mal angeschnitten, dass wir halt auch so uns als Lisp-Bude sehen. Wir haben dort eingebaut auch ein Lisp-Scripting. Du kannst mit Heist ein Scheme für Ruby kannst du in unsere Anlage scripten. Also das heißt,
Scheme für
es gibt ein Scheme in und für Ruby. Und dann läuft halt in
dem Ruby. Moritz das gebaut?
Der Moritz war das, ja, klar. Wer sonst? Ja. Genau. Aber das Scheme haben wir immerhin nicht selber gebaut. Wir haben auch quasi ein eigenes Scheme in der Firma, aber das Scheme kommt von anderen. Und es ist ein Scheme für Ruby. Also wir laufen da auf JRuby, weil Florian Zumbiel, der Mensch mit dem Miracle Shaper und so, der eh immer ganz verrückte Sachen macht, der hat sich so eine kleine Benchmark-Applikation geschrieben und geguckt, welche Threading-Strategien in den verschiedenen Ruby-Runtimes funktionieren vernünftig. Weil er wollte halt für diesen Call-Router, der hält relativ viel State, mehr State als die erste Applikation mit dem Billing, und hat gesagt, wir brauchen halt für jeden und macht auch mehr, er möchte für jeden Call einen eigenen Thread haben und möglichst einen richtigen Thread oder zumindest einer, der performant ist und der gut skaliert.
Ja.
Das heißt, der hat sich etwas geschrieben, was halt die Thread-Implementierung testet und hat dann auf verschiedenen Ruby-Implementierungen die Thread-Implementierung quasi gebenchmarkt und hat dann gesagt, okay, JRuby ist zwar an sich fett, aber die Thread-Implementierung performt ordentlich. Mhm, und deswegen läuft das Ding jetzt auf JRuby, also das heißt, wir haben unten drunter eine JVM, mit JRuby unsere eigentliche Call-Routing-Application und da drin läuft unter Umständen Scheme-Code, weil damit kann der User extrem komplexe und spezielle Call-Flows definieren.
Okay,
also
normalerweise
definierst du das alles über ein Web-Interface, das ist halt auch so mit ganz viel JavaScript und rumklicken und rumziehen und so, kann man ganz hübsche Sachen mitmachen, aber wenn du da an Grenzen stößt, kannst du dem Ding halt auch immer noch ein Päckchen Scheme-Code irgendwie rumschmeißen.
Auch nicht, ne?
Ja, genau. Ich sag immer den Leuten, auch unseren eigenen Leuten, macht das bitte nicht, weil das natürlich Migrierbarkeit und alles ist schwierig. Also Vorgabe ist, das immer nur im allernötigsten Notfall.
Ja,
aber
dann ist es halt möglich. Wie maintaint ihr denn diese Boxen eigentlich? Also da ist ja ein klassischer Server-Stack irgendwie so drin.
Ja.
Und wenn ihr das jetzt irgendwo reingeschraubt habt bei einem Kunden, wie macht ihr das mit Updates, Software-Updates, Maintenance?
Ja, ist halt ein klassischer Server und unsere Kunden für dieses Produkt sind in der Regel etwas größer. Also wir haben das bisher nicht breit ausgerollt. Also wenn jetzt tatsächlich sich jemand melden würde, sagen würde, hey, ich möchte hier nochmal investieren, wäre sicher ein Teil dessen einen automatisierten Update-Prozess zu etablieren. Was aber mit dem Debian, was unten drunter ist zum Beispiel, das ist eine relativ robuste Geschichte, da sind Update-Mechanismen drin. Wir haben sowieso, die ganze Software sind Debian-Pakete. Also das Ding ist komplett, die Ruby-Applikation, wir haben, ich glaube, ungefähr 50 irgendwie die Größenordnung eigene Debian-Pakete. Also diese ganzen kleinen Applikationen und Tools, die wir uns selber geschrieben haben, die sind alle möglichst sinnvoll als Debian-Pakete mit den entsprechenden Dependencies. Also du trägst dir, wenn du unsere Software installierst, trägst du eine Debian-Paketquelle ein, installierst ein HANA-Meta-Paket und dann macht sich das Ding auf deinem Rechner breit. Den empfehlen wir dir aber dann auch nicht für irgendwas anderes zu verwenden, weil wir teilweise auch eigene Kernel, wir haben auch Hardware-Support, wir liefern teilweise eigene Kernel-Module mit. Das sind sogar gepatchte, also eigene Kernel-Module, nicht wie selbst geschrieben, wobei da gibt es auch wieder was, aber die sind zumindest gepatcht, so dass wir die Karten erkennen können. Also wir müssen die Position und die Ports und so, wir müssen ein paar Metainformationen von den Karten haben, die diese Module normalerweise nicht rausreichen. Und deswegen haben wir die so gepatcht, dass du unter PROC und dann halt in dem entsprechenden Pfad halt auch diese Informationen sehen kannst, die wir brauchen. Also da dependst du dann schon auf uns, aber wir könnten hingehen und könnten tatsächlich über die Debian-Mechanismen, also wir können über die Debian-Mechanismen updaten und können theoretisch auch ein Debian-Upgrade, ein Major-Upgrade darüber fahren. Aber es muss halt immer zusammenpassen, der Kunde darf es nicht selber machen, weil dann hat er einen Linux-Kernel drauf und dann passen seine Module nicht mehr dazu, dann kann er nicht mehr telefonieren, weil seine Schnittstellenkarte für das S2M, für die Außenwelt, die ist dann halt raus.
Genau, wenn man nicht mehr telefonieren kann, dann ist... unschön.
Ja, dann ist doof.
Genau. Aber im Grunde ist dann halt bei euch nachzuhalten, wer hat welche Boxen gerade und welche Sicherheitsupdates, die eingespielt werden müssen, alle Leute anrufen und das durchgehen.
Ja, anrufen ist in der Regel nicht notwendig. Wir haben eigentlich auf alle Maschinen Remote Access. Also das ist in der Regel so eine Art Managed Service.
Okay,
also ihr habt ja gesehen, wie komplex das ist. Die Leute haben in der Regel nicht, auch gar nicht die Muße, und das verstehe ich auch sehr gut, weil wie schwierig das halt mit dem Fachwissen ist. Und wenn man den ganzen Tag, naja, nichts anderes, in meinem Fall zum Glück nicht, aber teilweise haben wir Admins, die machen das im Speziellen. Und da gehört einfach eine Menge Fachwissen zu. Und ich kann dem Kunde auch gar nicht dazu raten, weil wie gesagt, ein Dist-Upgrade kann halt bedeuten, dass du nicht mehr telefonieren kannst und möchtest du
aber nicht. Du musst es auf jeden Fall absprechen.
Ich wollte gerade sagen, da geht der Admin morgens früh um 10:30. Ganz, ganz früh, loggt sich auf den Server ein, macht erstmal ein Dist-Upgrade.
Genau, also das ist dann schon so ein Change, irgendwie Neudeutsch und so. Das muss geplant sein, wenn das größere Setups sind, eventuell welche mit speziellen Anpassungen, die nur dieser Kunde fährt, die dann entsprechend nicht so intensiv getestet sind, die wir vielleicht bei sehr komplexen Sachen auch bei uns gar nicht testen können, sondern eigentlich nur der Kunde bei sich. Teilweise haben wir Kunden, die haben eigene Test-Environments. Also es gibt Kunden, die haben halt Test-Server mit unserer Anlage drauf und Test-Endgeräte und sowas. Fahren dann halt auch erstmal Tests, bevor das dann in Production geht.
Ja.
Also das ist schon, bei größeren Kunden sind das halt auch entsprechende Geschichten.
Wenn man dann nicht mehr telefonieren kann, ist das doch echt scheiße.
Genau, ein weiterer Kunde ist zum Beispiel der Sparkassenbroker in Wiesbaden und die haben halt auch mit Sprachaufzeichnung und Agent-Management, so Callcenter-Agents und so, alles ziemlich komplex.
Ja.
Und da kann man sich halt vorstellen, an deren Business, die können halt da können die Kunden keine Aktien mehr handeln, wenn die Telefonanlage weg ist.
Ja,
entsprechend ist das Ding redundant ausgelegt, es gibt einen relativ harten Servicevertrag, all diese Geschichten und da wird dann halt auch nicht irgendwie mal auf Verdacht irgendwie ein Update eingespielt.
Klar.
Ja, was wir.
Oha.
Ja, ist alles krass. Noch einen ganz netten Hack, den wir, glaube ich, gemacht haben für das Webinterface. Wenn du so ein Callcenter vorstellst, du hast da ganz viele Agents und du willst eigentlich wissen, wer von dem telefoniert und wer telefoniert nicht.
Ja,
und das willst
Belegung
ja nicht,
meinst du? Oder?
Ja, Belegung der Agents. Wenn du bist jetzt so Supervisor, hast da irgendwie 20 Callcenter-Agents unter dir, willst zum einen wissen, wer wartet gerade in der Warteschlange und wie viele Leute, weil willst wissen, ne, was kommt da auf uns zu, und du willst halt wissen, wie sind deine Agents gerade ausgelastet, wer ist angemeldet, wer ist gerade in Pause, wer telefoniert, vielleicht auch unterscheiden können, telefoniert er gerade mit seiner Großmutter oder telefoniert er, also auf Rufnummern-Ebene machen wir das nicht, aber du kannst halt sehen, hat er raus telefoniert, hat er rein telefoniert, und das ist ja was, wo du nicht ständig irgendwie Control-R oder F5 drücken willst, um ständig die Webseite neu zu laden. Aber ihr habt ja eben schon, habe ich ja schon erzählt, dieses Frontend ist eine Rails-Applikation und Rails und so eventbasierte Geschichten ist ja nicht so richtig vorgesehen.
Ja.
Genau. Und da sind wir hingegangen, irgendwie ganz nette Geschichte. Also wir machen da Longpoll, soweit ja noch nichts Besonderes, aber Longpoll mit Ruby, also mit Rails. Und naja, wir gehen hin, wenn ein entsprechender Request kommt, wir authentisieren den noch in dem Rails-Prozess und dann machen wir was, das nennt sich wohl Unix Domain Socket Socket Passing, wenn ich das richtig verstanden habe. Auf jeden Fall gehen wir hin, öffnen einen Unix Domain Socket aus dem Rails Prozess, stecken dort den Descriptor von der TCP Verbindung rein, übergeben den darüber an einen anderen Prozess, der verarbeitet den, authentisiert ist er bereits, das heißt, der ist vertrauenswürdig. Die ganzen Metainformationen von der Verbindung werden mitgegeben und die Antwort kommt dann halt aus dem nachgelagerten Prozess.
Okay.
Der beantwortet den und dann macht der Client die nächste Verbindung wieder durch das Rails durch, wieder hinten in dieses Ding rein. Das skaliert nicht so super gut, muss es aber natürlich für so eine abgeschlossene Geschichte, da müssen jetzt keine 10.000 User gleichzeitig drauf operieren. Das ist, ich hatte da ein bisschen Sorge, ob das, weil es ist jetzt nicht so super verbreitet und das ist eigentlich mit Rails und wir hatten mit Passenger auch riesige Probleme und so. Ich hatte tatsächlich ein bisschen die Befürchtung, das würde am Ende gar nicht gehen. Es war relativ viel Aufwand, aber das ist heute in der Form produktiv. Also das heißt, für die ganzen Nicht-Push, also die ganzen Pull-Inhalte quasi, die kommen aus Rails und die Push-Inhalte kommen halt aus einem selbstgeschriebenen Ruby-Deem, der nachgelagert ist.
Okay, cool.
Das ist das, was wir da machen. Ja, genau, das ist im Wesentlichen irgendwie unsere HANA. Also wer sich da mal das Webinterface angucken will, es gibt auch einen kleinen Screencast zu, der ist leider in Flash. Das hat mich damals irgendwie Ende des letzten Jahrzehnts schon geärgert. Der ist schon ein bisschen älter, aber damals wollten so ein bisschen untertiteln und so und das ging damals mit Flash am einfachsten. Da war das mit den anderen Playern noch nicht so weit. Also wer noch irgendwo einen Flash auf einem Rechner hat, der kann sich da auch einen Screencast angucken und Chrome. ein paar Screenshots von der Oberfläche. Also da kann man sich gerne ein Bild machen und wen es im Detail interessiert, ich bin da für alles offen, einfach mal anhauen, dann kann ich da gerne mal ein bisschen zeigen.
Gut, mehr als Detail als jetzt ist dann, also da muss man sich jetzt erstmal durchbeißen.
Genau.
Auf jeden Fall.
Okay, ja, das heißt, den ganzen Telefonkram, den ihr macht, haben wir damit, oder?
Ja, hoff ich doch. Zumindest mal einen Überblick gegeben. Ich weiß gar nicht, was so eure üblichen Längen sind. Sind wir schon...
Ich glaube, du hast den Rekord gebrochen.
Bin mir ziemlich sicher.
Okay, super. Ich weiß nicht, ob ich es drauf angelegt habe, aber naja, okay.
Dann zum Abschluss erzähl doch nochmal, was ihr sonst so macht.
Ja, gerne. Also Telefonie macht halt nur noch einen sehr kleinen Teil bei uns aus, so ungefähr 20%. Wir machen im Wesentlichen Softwareentwicklung, sind dort, glaube ich, für unsere Lisp- und Scheme-Aktivitäten bekannt. Moritz, der bei euch im Podcast war.
Genau.
Wir haben Felix Winkelmann im Team, der 1999 Chicken Scheme aus der Taufe gehoben hat. Und also eine eigene Scheme-Runtime.
Davon hatte der Moritz auch im Podcast erzählt.
Ja,
ne?
Die Geschichte
von... Der war doch bestimmt auch auf dem Kongress, oder?
Da haben wir den nämlich auch getroffen, den
Moritz. Ja, am ersten Tag habe ich ihn kurz gesehen und dann habe ich ihn irgendwie nicht mehr...
Seine Freundin hat ihn besucht auf dem Kongress, aber der war später auch nochmal da.
Okay.
Es waren überhaupt sehr viele vom Team auf dem Kongress, weil, naja gut, mit 12.000 Besuchern inzwischen, also mein erster Kongress war der 19C3, noch im Haus im Kölnischen Park.
Okay.
Da hatte das noch eine ganz andere Dimension,
familiär
aber auch eine
noch.
Andere, ja, aber auch, glaube ich, nicht so cool und gestylt. Also was ich da alles gehört habe, ich war ja selber nicht da, alles, was ich gehört habe, also es hatte auch, glaube ich, in Fanciness und in der Track, es hat einfach, glaube ich, einfach einen ganz anderen Charakter bekommen. Und ich glaube nicht, dass es damals unbedingt cooler war. Also ich glaube, es hat beides total viel. Naja, auf jeden Fall. Felix Winkelmann war nicht dort. Der ist schon in den 40ern, was jetzt nichts heißen muss, aber der hat irgendwie Familie und Hund und ist eher so ein ganz entspannter. Und genau, der hat dieses Chicken Scheme gemacht und arbeitet im Moment auch an einem Satellitenprojekt mit für Max Planck.
Und Satelliten, ne, ist die Dinger, die im Weltraum
fliegen. Ja, gemacht, schon, ne?
Ja.
Okay, okay, genau. Also sogar nicht so Erdbeobachtung, so wenige 100 Kilometer Höhe, sondern das ist ein Ding, das wird zum Jupiter fliegen, wird sich dort Jupiter-Eismonde näher ansehen, unter anderem im Submillimeter-Wellenbereich. Und dort helfen wir, das wissenschaftliche Instrument von Max Planck mit dem Satellitenbus, also mit dem eigentlichen Satellitenchassis quasi. Also der Satellit kommt mit so einer Struktur, wo schon ein Computer drauf ist und sowas. Und wir helfen es halt dann nochmal zu integrieren. Dieser Rechner für die Integration ist auch ein ganz spezielles Ding. Das ist nämlich ein Sun Spark, also eine Spark-Architektur, die ihrerseits auf einem FPGA läuft.
Okay.
Weil man hat halt besondere Anforderungen im Weltall, so mit Härtung gegenüber Strahlung und solchen Geschichten. Und das kriegt man heute nicht mehr so gut von der
Stange. Weißt du, für wann die Mission geplant ist?
Ich glaube, die soll 2022 oder 2023 starten.
Starten.
Ja,
das heißt, im Jupiter ist sie dann nochmal 10 Jahre später oder so.
Das habe ich tatsächlich, da muss ich komplett passen, dass
die weiteren Schedule. 10 Jahre dauert das nicht, oder?
Ja, je nachdem, was sie
dafür für eine Bahn fliegen.
Also Jupiter noch vorhaben.
Also,
aber das ist aber auch mega geil, wenn du mal überlegst, dass du dann halt dann irgendwann in 15 plus Jahren dann bei der Tagesschau siehst, jo, jetzt ist hier die Mission blablabla.
Mein Listcode ist unterwegs.
Genau, ja, ja.
Ja, auf dem Ding selber, das müssen wir mal sehen, ob da tatsächlich Listcode laufen wird. Im Moment sind sie dabei, Code zu bauen, der wiederum Code generiert und sowas, weil okay. Das muss ja sehr performant und ist größtenteils C und so.
Ja,
machen Echtzeit im Moment und so. Ja, Echtzeitanforderungen und alles möglichst schmal. Genau. Ich weiß, dass ja im Moment so statistische Sachen und Vorbereitungen, das ist auch, die ganze Entwicklung ist noch in einem sehr frühen Stadium.
Okay.
Genau, diese Lisp Runtime, also das Chicken Scheme, das verwenden wir in einem aktuellen Projekt. Wir haben gerade für die Firma Symio einen Crypto-Messenger gemacht, Sahay. Da hatten wir uns ja schon mal drüber unterhalten, dass wir da vielleicht mal tiefer einsteigen wollten, aber da war ich noch das Okay vom Kunden. Was ich, denke ich, sagen kann, ist, dass auf dem Android- und iOS-Teil gemeinsamer Scheme, Lisp-Code läuft und nur die oberen Layer, die Darstellungslayer, sind halt Android, Java und iOS Objective-C, das ist halt native UI auf beiden Plattformen, aber die ganze Business-Logik und die ganze Protokollimplementierung Richtung Server, das ist halt Chicken Scheme.
Muss das auf jeden Fall klären mit dem Kunden. Also nach der Ansage werden wir wahrscheinlich diverse Anfragen bekommen, wann diese Folge kommt.
Ja, ich bin dran, ich verstehe das auch nicht, aber bei den Marketing-Leuten scheint Podcast immer noch nicht so richtig angekommen zu sein. Ich bin selbst ja auch ein langjähriger Podcast-Konsument. Ich arbeite da auf jeden Fall dran, cool, weil ich das auch selber gerne machen möchte. Genau, also insofern, wir haben ein breites Spektrum, wir machen reine Webgeschichten, wir machen Krypto, also wie gesagt, dieses Ding hat End-to-End-Krypto, unter anderem auch ein Web-Interface, das war ja neulich auch bei euch schon mal Thema, Krypto und Web-Interface machen wir da, sehr starkes Krypto, Authentisierung komplett, Client, also der Client hat tatsächlich Krypto-Code für Authentisierung und solche Geschichten, also Web, Krypto, Mobile, Embedded, wir bieten ein relativ breites Spektrum an und gucken gerade nach neuen Projekten, also wenn jemand zuhört, der nach dem Podcast Lust hätte, mit uns Software zu entwickeln. Und gemeinsam meine ich auch so, also wir machen das am liebsten mit dem Kunden zusammen, zumindest die Konzeption, also dass der Kunde vielleicht von der Implementierung nichts versteht, ist völlig in Ordnung, aber wir mögen am liebsten Projekte auf Augenhöhe, dass man halt gemeinsam Dinge entwickelt.
Ja. Ja, auf jeden Fall zu empfehlen, mit den Jungs zusammen zu arbeiten.
Ja.
Gut, ja, dann würde ich sagen, haben wir es hier, ne? Oder? Also
von meiner Seite?
Wir haben einen ziemlich vollständigen Überblick über die Telefongeschichten genau. Bekommen, was das für ein grausames Spiel ist. Ja, und dann hoffentlich hören wir uns bald wieder für Krypto.
Genau.
Können wir ja die Leute schon mal wieder reinlassen
und
zum gemütlichen Teil des Abends übergehen.
Genau. Ja, alles klar. Dann hoch die Gläser.
Hoch die Gläser, genau. Und ja, vielen Dank nochmal, Pablo. Und ja, bis zum nächsten Mal.
Macht's gut. Tschüss.